Yo, 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 liebe HörerInnen da draußen, da sind wir wieder. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Staffel 3 angelangt und deswegen sage ich erstmal Hello, Mr. Crow, was geht ab?
Yo, lange nicht mehr gehört und ja. Ich sag mal, es hat sich so eine gewisse Form von Melancholie bei mir eingestellt. Also ich vermisse das auch ein bisschen so. Also regelmäßig Podcasts zu machen ist schon geil, aber Das Leben kickt rein.
Ja, und deswegen seht's uns nach, wenn wir unseren alten Rhythmus irgendwie nicht mehr so ganz beibehalten haben und die Folgen jetzt ein bisschen unregelmäßiger kommen. Aber besser als nichts, sage ich immer. Und deswegen sind wir heute wieder am Start mit Folge 43 und einem, ich glaube, das kann man so sagen, richtigen Stück Hamburger Graffiti-History.
Ja, mit Fug und Recht kann man mit Hamburg auch unterschreiben, weil der gute Mann ist gebürtiger Hamburger. Und ich finde, das Interview lässt so in verschiedene Facetten reinblicken. Und allein deswegen ist es für mich schon einfach ein Genuss gewesen, mit ihm das Gespräch zu führen. Es geht um niemanden Geringeren als Mr. Ohm.
Yeah.
Und bevor wir natürlich jetzt hier da ins Detail einsteigen, vielleicht noch eine Frage vorab. Wenn du an Mr. Ohm denkst, hattest du da ein konkretes Bild im Kopf?
Ja, witzigerweise eins mit einem Paco-Character. Ich glaube, Anus hat er früher gemacht. ja, ist der neue Name auf jeden Fall irgendwie nicer, finde ich. Und ja, das ist auch in unserer Gallery. Aber bevor wir hier zu viel quatschen, würde ich sagen, hören wir uns dieses geile Interview erstmal an, was natürlich sowieso mega spannend ist wegen der Biografie des guten Herrn, aber eben als Sahnehäubchen auch nochmal so ein bisschen, ja, Hamburger Graffiti-History uns durchleben lässt. Mhm. Geiler Scheiß, let's go.
Yo, lieber Ohm, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin echt froh, dass es geklappt hat. Es hat ein bisschen gedauert, ne? Bis wir zusammengekommen sind.
Ja, war ja, ja, hat einige Zeit gedauert. Aber schön, dass wir jetzt zusammen sitzen. Freue mich auf jeden Fall auch.
Ja, wir sind auch nicht irgendwo. Wir sind in Hamburg City, deine Heimat. Schon immer?
Schon immer, ja.
Bist also quasi ein, wie sagt man, Aborigine hier?
Sozusagen, ja.
Ist wahrscheinlich gar nicht so gesetzt heutzutage. Es gibt bestimmt auch viele, die zugezogen sind, oder?
Voll. Also die meisten auf jeden Fall. Selten, dass man jemanden kennenlernt oder so, auch der irgendwie, also neu kennenlernt, ne, der Hamburger ist. Meistens sind echt zugezogen, ja.
Okay. Ja, dann lass uns doch da gleich mal ansetzen. Also du bist Ur-Hamburger, hier aufgewachsen, geboren. Was ist denn deine früheste Erinnerung überhaupt an so Graffiti-Kultur in Hamburg? Also wie alt warst du denn da, als du das erste Mal so wirklich gesehen hast, hey, da ist irgendwas an den Wänden, check das nicht?
Ah, das war bestimmt so 87, 88, schätze ich mal, als ich noch geskatet bin und zu den Skatespots gefahren bin. Also da gab es verschiedene, auch einen Graffiti-Corner am Jungfernstieg, wo Skaten, BMX fahren und auch dann Graffiti-Writer irgendwie waren, wobei ich mit denen damals keinen Kontakt hatte, ne, oder wir einfach uns nicht dafür interessiert haben. Nicht wirklich, aber natürlich schon wahrgenommen, die Tags und dann auf dem Weg in die Stadt oder einfach überhaupt, wenn man durch Hamburg gefahren ist, hat man dann einfach die ersten Graffitis gesehen so und das waren auf jeden Fall auch echt wenige, ne? Also da weiß ich noch, da war so ein Bild von Eric, Berliner Tor in Hamburg und das kannte einfach zu der Zeit eigentlich jeder, weil da war auf einmal ein Piece so mit Charakterhänden, also kein ganzer Charakter, aber so. Mhm. Schon nicht nur Buchstaben, sondern auch ein bisschen mehr. Und
wo war das nochmal?
Berliner Tor, also an der S-Bahn-Linie.
War gebombt?
Das war illegal, genau.
Ja.
Genau.
Und Vollfarbe oder Silberbomb?
Genau, nee, das war vollfarbig. Und witzigerweise, steht auch in dem Buch drin bei uns, hier haben eine Stadt wird bunt, ist das auch der Grund gewesen, warum die Hamburger Soko gegründet worden ist durch dieses Piece. Also das war halt anscheinend auch für die Soko bekannt.
Okay, die haben sich da irgendwie gedisst gefühlt oder was? Von dem.
Keine Ahnung, aber also, es war nicht nur für uns als Skater und dann auch natürlich für die Sprüher und so zu sehen, sondern das war natürlich dann irgendwie anscheinend auch für die Polizei, die daraus dann die Soko gemacht hat.
Ja, geil.
Irgendwie ein Grund.
Cool, also du warst Skater.
Ja, ja,
wann genau. Hast du damit angefangen?
Oh, gute Frage. Ich schätze mal 87, würde ich sagen.
Okay, das ist relativ früh. Kannst du dich noch an dein erstes Deck erinnern? Bin nämlich auch mal Skateboard gefahren, deswegen.
Ja, es war ein Vision. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher Skater das war. Ich kann die Form, könnte ich dir jetzt aufzeichnen, die sah auf jeden Fall strange aus. So, damals die Skateboards hatten ja noch eine etwas andere Form.
Die haben richtig krasse Shapes gehabt.
Ja, voll.
Und natürlich keine Nose in der Regel.
Ja, genau, stimmt. Genau, es war so ganz spitz vorne irgendwie. Heute sind die ja eigentlich vorne ist hinten sozusagen, ne, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob du es noch hast, aber wenn du es noch hast, die Dinger sind ja ultra wertvoll mittlerweile, diese alten Decks.
Nee, ich habe noch einen Pulli aus der Zeit, so von 88,
ja.
Aber ich habe leider sonst damals nicht dran gedacht, dass das irgendwann einen Wert haben wird und das ist alles kaputt geschreddert und.
Ich finde den Aspekt Skateboarding jetzt schon nicht ganz uninteressant, weil, wissen wir jetzt auch aus anderen Folgen, viele, die mit Skateboarding angefangen haben, wurden durch diese, ich sag mal Visuals, durch diese visuellen Elemente auf den Boards, die Werbung, die Zeichnungen so ein bisschen mit inspiriert. War es bei dir auch so? Also hast du da schon ein bisschen was mitgenommen von der Optik? Kannst du dich daran erinnern?
Also dass mich die geflasht haben auf jeden Fall, das weiß ich. Sowohl die Rollen ja auch, ne, die waren designt, hatten geile Sachen und also schon diese ganzen visuellen Sachen so zum Skaten, das hat mich schon inspiriert, aber nicht um Graffiti anzufangen. Nee, das glaube ich nicht, überhaupt nicht. Würde ich nicht sagen, nee. Das haben andere Sachen gemacht. Ja.
Also dann war es tatsächlich eher so dieses Bild am, was war das, Berliner Tor?
Unter anderem, ja. Also ich kann es nicht genau, zeitlich genau, wann das bei uns im Stall Zob losging, so mit den ersten Bildern. Aber da war halt auch recht früh eine Graffiti-Szene, die auch viel gebombt haben. Und also Anfang der 90er war sowieso dann unser Stadtteil. Das war wild und war alles voll getaggt.
Was war nochmal dein Stadtteil?
Stall Zob, also ein etwas sozial schwacher Stadtteil irgendwie in Hamburg. Ja, aber da war viel los. Das war Abenteuer pur.
Okay. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du aus, sag ich mal, dieser Inspiration raus bist und dir dann gedacht hast, okay, ich nehme jetzt mal ein Edding oder eine Dose und mach selber irgendwas oder ich lege mir vielleicht auch einen Tag zu oder so? Gab es da noch wie war der Entwicklungsschritt dahin?
Also ich weiß, dass ich, als ich noch geskatet bin, war ein anderer Skater, der auch schon gewritet oder einfach schon gemalt hat so und den habe ich dann damals angehauen und in meiner Erinnerung heute hat er mir damals einen Tag gegeben. Das war wahrscheinlich ein bisschen anders so. Aber ich habe ihn halt gefragt, wie das funktioniert. Und er hat mir dann einen Namen gegeben sozusagen und hat mir auch gezeigt, wie man das taggt. Da bin ich aber noch geskatet und das hat dann auf jeden Fall auch bestimmt noch 3 Jahre gedauert, bis ich wirklich selber richtig losgelegt habe. Aber 89 weiß ich auf jeden Fall, hat er mir dann dieses Tag gegeben und ich habe das immer mal in irgendwie Briefe, die ich an Freunde geschickt habe oder so, noch dann damit zugeschrieben. Also da habe ich halt auch noch ein Exemplar, wo ich weiß dann auch, dass es irgendwie aus der Zeit stammt, weil es war manchmal ja ein bisschen schwierig, das irgendwie zu rekonstruieren. Mhm. Also ja, ging damals irgendwie schon Hand in Hand. Das hat mich schon geflasht, irgendwie Graffiti. Aber so richtig hat es dann erst Anfang der 90er. Also das ist ja auch nicht viel Zeit, ne? Also 89, 90, okay. 91 so.
Also wenn ich jetzt richtig zusammenfasse, es gab da jemanden, der dir praktisch einen Namen gegeben hat oder so. War der vielleicht auch schon weiter? Also hat der schon, sagen wir mal, Vorsprung gehabt in diesem Graffiti-Game?
Das kann ich heute gar nicht mehr so beurteilen. Also der war auf jeden Fall, ist auch kein Unbekannter in Hamburg und hat dann auch Anfang der 90er echt viel gemacht. Damals würde ich nicht sagen, dass der so viel gemacht hat, dass man sagen würde, so, der hat einfach irgendwie die Szene geprägt oder so, ne? Sondern das war einfach einer von vielen, glaube ich, die damals einfach in dieser Welle dann, also für mich als Hamburger ist es irgendwie echt so gewesen, dass viele Skater oder BMX-Fahrer irgendwie dann auch angefangen haben mit Hip-Hop oder Graffiti, mit dem ganz engen, irgendwas von den Elementen so. Und er hat damals schon getaggt und das wusste ich irgendwie und dann habe ich ihn halt angehauen. Das war aber halt auch irgendwie noch eine andere Motivation oder eine andere, ich fand es halt einfach irgendwie cool. Ja.
Das ist natürlich die spannende Frage für uns alle. Was für ein Name war es?
Skip.
Skip?
Ja, S-K-I-P. Hatte so eine geile Verbindung, da hat er irgendwie das I und das P war eigentlich ein Buchstabe so. Ich könnte das heute noch taggen so und das war irgendwie auch so witzig, ne? Also so danach dann irgendwie, als ich dann, weiß ich nicht, so 91 oder sowas, dann wirklich mir meine eigenen Tags, die ersten gegeben habe und so, da war es auf jeden Fall so, dass selbstverständlich war, dass man sich selber seinen Namen ausgesucht hat und nicht irgendeiner da gesagt hat, so ey, das machst du jetzt so und guck mal, wie das, so hat das auszusehen oder so, ne?
Skip ist ja auch ein bisschen ein lautmalerischer Name, ne? Skip, hat es eine zweite Ebene für dich? Also hast du hat es was mit irgendwas zu tun gehabt so? Also hast du irgendwie öfters mal Schule geschwänzt, so Skip School oder sowas? Oder?
nee, das hatte damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Und das war ja auch wirklich, Für mich hatte das, ich habe ja keinen Namen ausgesucht, so, der irgendwie eine Tiefe hat oder irgendwie eine Bedeutung hat für mich, sondern da war halt ein anderer und der hat mir diesen Namen gegeben und ich habe das einfach so hingenommen, ne, und habe gar nicht drüber nachgedacht. Auch damals, meine Englischkenntnisse waren so wenig, dass ich gar nicht wusste, was das bedeutet. Vielleicht war es auch gar kein Englisch, keine Ahnung, wo er dieses Wort her hatte, so, ne?
Ja. War das dann damals, als du dann angefangen hast, so deinen Namen zu entwickeln oder, naja, was heißt dein Namen? Also, dass du halt an diesem Tag gearbeitet hast, so, gab es dafür auch schon Inspiration oder gab es so einen Hamburger Tag-Style irgendwie, an dem du dich so ein bisschen entlangtasten konntest oder war es was komplett Eigenes, so von der Art, wie du dann deinen Handstyle entwickelt hast?
Ja, witzigerweise habe ich jetzt letztens gerade von einem Freund, der das dann so formuliert, ich habe also Anfang der 90er dann auch schon Ohm gemalt und der halt meinte letztens so, ja, das ist halt im Prinzip so wie Hu gemalt, getaggt hatte so, ne? Und Hu, also bekannter Hamburger Writer so. Und das war mir gar nicht so bewusst im Prinzip, aber wir haben uns natürlich an diesen ganzen alten 80er Jahre, also ne, so die erste Generation an Tags und so, schon natürlich orientiert und haben, wie das am Anfang so ist, inspiriert, gebeitet, wie auch immer du das nennen willst, ne, haben halt einfach irgendwie das so wie die Großen, die wir halt zwei Jahre älter waren oder so, ne, aber so dann halt irgendwie nachgeahmt und das hat sich aber auch echt oft verändert, mein Tag, also so, wie das so ist in so einer Anfangsphase, ne, weil man, also ich zumindest so viel inspiriert war von irgendwelchen Sachen. Und habe den Namen dann auch mal wieder nicht gemalt und dann wieder mehr. Und also und dadurch hat sich dann auch das Tag verändert.
Ja, ich frage dich auch deswegen, weil du bist in einer Zeit aufgewachsen und zu diesem Phänomen hingekommen, als es in Deutschland schon noch so war, dass diese verschiedenen Städte, die es da so gab, ne, diese großen Zentren, Metropolen für Graffiti, doch einen eigenen Style hatten. Ne? So einen eigenen Duktus noch hatten, wo man erkennen konnte, wenn was aus München kommt oder aus dem Ruhrgebiet oder so. Also findest du, du hast damals schon dich von so einem Hamburg-Style inspirieren lassen? Also ich höre es raus, ja, irgendwie, ne? Wahrscheinlich schon.
Ja, also schon, wobei ich jetzt, also es gibt auch schon so einen Textstil auch aus meinem Stadtteil, wo ich herkam und auch überhaupt aus dem Norden, der schon so ein bisschen speziell war, den ich aber irgendwie nie so direkt nachgemacht habe. Und es war dann damals auch eigentlich schon so gefühlt ein bisschen oldschoolig so. Und ja, wie ich eben schon meinte, dann sah es anscheinend aus wie von Hu, das Haar. So, es hatte halt so eine witzige Verbindung irgendwie. So, es war halt so in einem, so ein One-Tag-Line, ne? So.
Okay. Und dann warst du immer ordentlich bomben, oder wie?
Ja, natürlich auch. Also es gehörte alles dazu und das war auch früher ja gar nicht so. Es gab halt auch nicht so viele legale Wände, ne? Also so, wir haben dann irgendwie bei uns am Spielplatz einfach gemalt, zum Beispiel. Und da hatte keiner eine Genehmigung oder irgendwas am Abenteuerspielplatz. Und so ist man dann irgendwie von da dann an die Bauwagen gegangen, die überall in irgendwelchen Parks standen und hat dann da überall seine Bilder, seine ersten Versuche nachts probiert. Und das Gute war natürlich auch, die Dinger sind auch rumgefahren und so.
Ich meine, wenn man deine Kunst heute betrachtet, und dazu kommen wir später auch nochmal sehr ausgiebig, dann zeichnet das, also ich sag mal so eine Konstante in dem, was du tust, ist ja, dass du nach einer hohen Präzision strebst und dass die Bilder geil aussehen sollen, ja. Wie war das dann gerade am Anfang für dich? Also konntest du quasi deinen Ansprüchen dann in irgendeiner Form genügen? War das für dich ein Battle irgendwie? Oder ging es dir da noch um Quantität? Hast du einfach drauf losgemalt? Also wie war das gerade so am Anfang für dich, um da so reinzufinden?
Also diesen Anspruch, den ich heute an meine Bilder habe, den hatte ich damals ganz bestimmt nicht. Einfach auch, weil viele Faktoren oder vieles noch gar nicht da war. Ne? Also ich konnte mir gar nicht die Dosen leisten, um so bunte Bilder zu malen. Beziehungsweise wir haben auch viel irgendwie auch in den Kindergärten oder so. Das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber wir hatten halt aus Kindergärten, wo wir dann nachts hingegangen sind und gemalt haben. Und da konntest du dann einfach gar nicht so ausflippen. Ne? Und das war halt irgendwie auch völlig normal, dass beides da war. Und auch für mich damals völlig normal, dass ich die Namen also auch oben legal gemalt habe. Ne? Also auf meiner Schule oder irgendwo da wie wild rumgetaggt habe. Und das hat dann schon ein paar Jahre gedauert irgendwie, bis ich Bock drauf gekriegt habe, irgendwie so legal oder am Tag irgendwie einfach die Dinger noch mehr auszufeilen, die Styles und sich mehr Mühe zu geben und so. Also es hat auf jeden Fall schon lange gedauert. Dazwischen hatte ich auch eine Phase, wo ich dann echt viel nachts los war, auch mit anderen Namen und so, wo das dann einfach genau das Gegenteil der Fall war, ne? Wo du froh warst, wenn du innerhalb einer Minute irgendwo ein Bombing hingeknallt hast. Und dann war das cool. Und das war dann halt natürlich ein ganz anderer Style. Ja, kannst du dir vorstellen, was man in der Zeit schafft. Ne?
Also, ja, ich meine, gerade in so einer Anfangszeit, da ist es schon praktisch, wenn man jetzt nicht alleine ist. Ne? Also wenn man sich irgendwo auch Feedback holen kann oder wenn man so eine Gemeinschaft bildet. Gab es für dich, sage ich mal, Weggefährten oder Crews, die am Anfang für dich wichtig waren, wo du dich quasi auch zu Hause gefühlt hast?
Naja, zu Hause gefühlt. Also so gefühlt war es wirklich so, dass in meinem Stadtteil früher jeder Zweite geskatet ist und jeder Dritte Graffiti gemacht hat. Ne? Das war halt auch einfach so fast schon Mainstream. Ne? So, also jeder hat das irgendwie gemacht. Ich eben schon meinte, ich kann das ja leider nicht zeigen, aber der Stadtteil war halt vollgebombt von oben bis unten. So, es war nicht schwierig Weggefährten zu finden, die was Ähnliches machen. Und meine Jungs, mit denen ich damals geskatet bin, mit denen habe ich dann halt auch angefangen zu malen. So. Und da habe ich so ein bisschen den Faden deiner Frage verloren, aber also wir haben, waren nicht direkt inspiriert von, also natürlich gab es genug Crews, so, die wir cool fanden. Und genug Writer, da war einfach viel so. Aber es war halt schon auch nie so, dass wir jetzt irgendwie gezielt, sage ich mal, wir versucht haben, in die bekannten Crews damals reinzukommen oder so. Im Gegenteil, eigentlich, wir waren schon ziemlich früh so, dass wir gesagt haben, wir machen unser eigenes Ding.
Das heißt aber, du hattest schon Mitstreiter, mit denen du raus bist, so Buddies.
Ja, voll. Also so meine besten Freunde damals, mit denen ich geskatet bin, mit denen sind wir nahtlos vom Skaten dann irgendwie ins Graffiti gerutscht, so, ne? Mhm. Und mit denen bin ich auch heute noch connected. Einige von denen malen auch heute noch ziemlich viel, also einer von denen malt echt noch relativ viel. Ein paar malen einmal im Jahr vielleicht ein Bild und einige malen auch gar nicht mehr, aber es war damals, genau, es waren sofort meine, also ich hatte gleich auch ja, gute Jungs oder gute Freunde, mit denen ich das gemacht habe. Mhm.
Jetzt ist es ja, glaube ich, schon so, dass wenn man gerade in so einer frühen Phase anfängt, Stylewriting zu machen oder Graffiti zu machen, dass man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man entweder gebastelt wird oder merkt, okay, ist nichts mehr für mich oder sich Arbeit saugt einen ein oder Familie. Also gab es für dich irgendwann auch mal so eine Bruchstelle, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden? Oder lief das jetzt quasi kontinuierlich durch bis heute?
Also in den ersten Abend, als ich mit meinen Jungs losgegangen bin, wurde ich auf jeden Fall gebastelt. Okay. So. Das war echt so. Also wir sind damals in den Herbstferien irgendwie mit ein bisschen Dosen in der Tasche losgelaufen um 9 Uhr abends, ne, so richtig naiv. Es war halt dunkel, halt Herbst, wie ich meinte so, und sind dann irgendwie in dem Speckgürtel von Hamburg Tecken gegangen und gar nicht drüber nachgedacht, dass da vielleicht Leute mit ihren Hunden oder irgendwas durch die Gegend gehen könnten, und wurden dann, oder ich zumindest, einfach bei irgendeiner blöden Aktion gesehen, und einen Moment später kam dann schon gleich die Polizei so, und waren ja wahrscheinlich auch nicht viele Kids, die dann auch so aussahen wie wir so, und zack, irgendwie hatten sie mich dann auch, und gab auf jeden Fall gut Ärger zu Hause. Ich musste dann sofort nach Hause und habe mir natürlich gleich eine Standpauke angehört, dass ich das bitte nie wieder mache. Ja.
Okay, hat nicht so funktioniert.
Nee, hat's nicht. Und nur so ein bisschen auf deine Frage nochmal. Also es war auf jeden Fall tatsächlich so, dass ich eigentlich mich nie gefragt habe, ob ich das weitermachen will wegen irgendwas, weil ich vielleicht erwischt worden bin oder so. Ja. Sondern es war eigentlich eher so, dass mich durch jede Krise immer Graffiti begleitet hat. Also das war halt immer da. Also es war halt immer irgendwie, wenn es noch so scheiße war, gemalt habe ich trotzdem. Mhm.
Hat es dich dann auch dahingehend beeinflusst, was du dann später mal beruflich machen möchtest? Also ich weiß, dass du mittlerweile von Graffiti in Anführungszeichen, ich mache es jetzt bewusst in Anführungszeichen, lebst oder hast einen Teil deiner Arbeit zumindest darauf basiert. War es damals auch schon so? Also dass du sagst, wusstest, okay, wenn ich später mal was machen möchte nach der Schule, dann möchte ich meine Skills da irgendwie einsetzen können?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sogar echt so. Also es waren bei uns dann, nachdem wir die Schule fertig hatten, einige, die dann auch Grafik studiert haben. Und für mich war es dann irgendwie eher schon abschreckend. Oder es war einfach so, okay, machen jetzt ja irgendwie alle. Und ich bin da irgendwie gar nicht so auf die Idee gekommen so, und habe dann eine handwerkliche Ausbildung gemacht und dann halt über einen Umweg Richtung Grafik dann später reingerutscht und bin auch froh, dass ich da jetzt heute gelandet bin. Und bin aber auch genauso froh, dass ich früher im Handwerk tätig war und
was das hast gelernt habe.
im Handball? Da Braumerstatter gelernt. Und das ist ja eine sehr vielseitige Ausbildung, von der ich heute noch profitiere. So. Und auch ja, das einfach schätze, dass ich irgendwie diese Vielseitigkeit dann mitbringe, ne? Und irgendwie noch was anderes gelernt habe.
Na, irgendwie stattest du heute ja auch noch Räume aus.
Ja.
Auch den öffentlichen Raum. Ja, die Frage ist, konntest du da so in deiner Lehrzeit, war das da irgendwann mal auch gefragt? Also waren deine Skills von Vorteil oder war es wirklich komplett separiert so?
Als Raumausstatter meinst du?
Na klar.
Klingt ja immer so viel nach Gestaltung. Ne? Raumausstatter ist einfach so stupides Arbeiten oder stumpfes Handwerk, so, ne? Also gar nicht so negativ, aber es hat mit Gestaltung nichts zu tun oder mit Inneneinrichtung oder so. Ne? Also mag sein, dass der eine oder andere gut betuchte Kunde sich vielleicht mal sowas leisten konnte. Mhm. Aber dann wahrscheinlich eher in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Architekten oder so. Klar wurden wir auch mal sicherlich gefragt, welche Teppichware oder welche Farbe oder irgendwas da passen würde oder so. Aber also die Skills habe ich da auch überhaupt nicht gesehen, dass das irgendwie eine Notwendigkeit hat, mich da irgendwie auszuleben. Allerdings habe ich da schon parallel mir einen Mac gekauft und habe mir Illustrator beigebracht, weil ich dann irgendwie für einen Hamburger Rap-Act das erste Logo so gebastelt hatte und irgendwie Bock drauf hatte, weil ich dann ja schon gesehen hatte, dass andere Freunde Grafik studiert hatten und dachte so, eigentlich ist es ganz cool. Mhm. Und ich habe mir dann halt irgendwie Freehand damals beigebracht und
Wieso den Umweg überhaupt übers Handwerk? Warum nicht direkt in den Grafikbereich?
Witzige Frage, ne? Oder, gute Frage. Kann ich dir gar nicht so sagen, irgendwie, weil ich einfach wahrscheinlich so wenig drüber nachgedacht habe, auch in dieser pubertären Phase, was irgendwie das Richtige sein könnte für mich. Hm. Ich weiß noch, dass ich irgendwie mal so einen Test gemacht habe beim Arbeitsamt und dann haben die gesagt, so, okay, du musst Gärtner werden, so, weißt du, so, und denkst, okay, also fand es total schwierig, sich vorzustellen, was man später macht, in welche Richtung man beruflich gehen könnte, so. Und war dann fertig mit der Schule und meine Eltern haben dann irgendwie diesen Ausbildungsplatz gesehen, meinten so, bewerb dich da mal und zack, haben die mich dann genommen und dann bin ich da reingerutscht, war eigentlich gedanklich noch einfach nur, ne, beim in den Sommerferien oder beim Sprühen oder was man halt so zu der Zeit gemacht hat. Und habe nicht so weit gedacht, dass das eigentlich total schlau wäre, irgendwie diese Fähigkeiten oder dieses Hobby eigentlich schon dann auch zum Beruf werden zu lassen. Kam ein bisschen später dann bei mir, ja.
Ich meine, das, was du heute tust, ist ja trotzdem so ein Patchwork an bestehend aus all diesen Teilbereichen, die du irgendwann mal gestriffen bist oder wo du rein bist, sicherlich, könnte ich mir vorstellen. Trotzdem, klar, logisch, Grafikdesign ist, denke ich, dann schon wieder ein Bereich, der viel näher halt an deiner Kunst dran ist, nochmal. Das hast du jetzt dann nach deiner Ausbildung gemacht oder wie kam es dann zu dieser, sagen wir, zu diesem Twist, dass du nochmal in diesen Grafikbereich rein bist? Was ist da passiert?
Ich habe ein paar Jahre dann noch im Handwerk gearbeitet, habe aber auch gemerkt, dass das einfach nicht meins ist. Also wie ich eben schon beschrieben habe, ich habe mir dann so Software beigebracht, hatte andere Freunde, die Grafik studiert haben und habe einfach gemerkt, dass einfach auch so Buchstaben, irgendwie so klassische Sachen, also eher so Logo-Lettering so, auch irgendwie voll meins ist, dass mich das einfach flasht, dass ich da Bock drauf habe. Und dann habe ich halt einfach nach ein paar Jahren die Möglichkeit in Anspruch genommen, eine Umschulung zu machen. Damals nicht ging nicht als Grafikdesigner, sondern als Mediengestalter. Davor hieß das nach kurzer Zeit Reinzeichner, ne? Also dieses Drucktechnische eher und die Produktionsabläufe und das alles schön zu machen. Hab dann ein Praktikum gemacht in der Agentur und bin dann danach von denen übernommen worden, aber halt als Grafiker und bin dann da durch quasi reingerutscht und habe dann halt im Prinzip die Weichen gestellt, wo ich auch ganz glücklich heute drüber bin, dass ich halt dann doch den Weg gewählt habe und Grafikdesigner geworden bin.
Ja, also Schriftgestaltung, höre ich jetzt raus, ist schon etwas, was dich schon immer, glaube ich, begeistert oder so, ne, wo du auch echt Bock drauf hast. War das dann quasi erst im Studium? Also gab es vor dem Studium schon mal so ein Touchpoint zum Thema Schriftgestaltung, wo du gemerkt hast, da liegt mir vielleicht oder habe ich vielleicht ein Händchen für? Also ich meine jetzt bewusst natürlich nicht jetzt Graffiti-Schrift, sondern wirklich so eher Typo, ne? Und
also es gab ein Schulpraktikum, was ich gemacht habe, wo die auch nicht viel Zeit für mich hatten. Und ich den damals dann erzählt habe, irgendwie, dass ich halt Graffiti geil finde und hat denen so ein paar Sachen gezeigt. Und dann hat der mir einfach so die Times New Roman als Katalog hingesetzt und hat gesagt, so hier, das ist das Alphabet, zeichne dir das mal ab. Und da habe ich dann, ich glaube, 2 Wochen waren es, ne, so Schulpraktikum, einfach diese Buchstaben gemalt und habe, glaube ich, schon am ersten Tag gedacht, so wow, das ist genau, ich mach, treff genau die Buchstaben. Und dann kam der Grafiker oder was das damals war zu mir und meinte, nee, guck noch mal genau hin, ne, mach das noch mal anders und so. Und ich war mir eigentlich voll sicher, dass ich da schon so die Punzen und die ganzen Abstände und die Proportionen getroffen hätte, so. Aber im Prinzip habe ich es, glaube ich, nicht getroffen oder keine Ahnung, was man halt als Schüler, wie gesagt, Schulpraktikum, ne, 8., 9. Klasse irgendwie so, so an Skills dann so mitbringen kann. Aber das hat mich schon irgendwie fasziniert, so, diese Buchstaben. Aber wie ich eben schon meinte, also ich kam irgendwie da nicht auf die Idee zu sagen, alles klar, das ist halt mein Beruf und ich muss unbedingt irgendwas mit Buchstaben machen. Also das habe ich irgendwie damals nicht zusammengekriegt.
Okay. Zeichnerisches Geschick hattest du aber schon immer irgendwie, ne? Das hast du schon früher gehabt als Kind wahrscheinlich.
Ja, geschickt vielleicht schon, ne? Aber ich würde schon sagen, also so aus, wenn ich aus meiner Sicht heraus, gab es auch andere Wegbegleiter, die wirklich krasses Talent hatten, so. Und würde ich mir jetzt gar nicht so zu sagen, ich viel, einfach viel, ne, Learning immer ausprobiert, immer wieder gezeichnet und so viel Zeit einfach investiert in Buchstaben und ausprobieren. Und also, ja, klar, muss ich sicherlich irgendwie das schon so ein bisschen mitgebracht haben, aber aus meiner Sicht gab es da auch Leute, die einfach ein anderes Paket an Talent dann mitgebracht haben.
Okay, du warst dann an einer Grafikschule oder war das eine Betriebsausbildung?
Als ja, genau, es war so eine binäre Ausbildung, ne, mit in der Agentur dann das Praktikum und an so einer Schule dann gelernt. Das Technische, das ging, glaube ich, 21 Monate lang, also recht kurz, ne, keine, ja, und dann hat man das im Crash-Course-Verfahren im Prinzip und natürlich auch jetzt leider wenig Gestaltung gelernt da, ne, also ein bisschen Farbenlehre und so und Typografie. Und das war auf jeden Fall auch so, ich hatte da so einen Typolehrer, den hätte ich echt mit nach Hause nehmen können, so was der erzählt hat und wie der Buchstaben an die Wand, an die Tafel gemalt hat und was der so erzählt hat über die Klassifizierung von Schriften, ne, so, das ist ja auch so ein Thema, ja, irgendwas, was man dann so lernt in so einer Ausbildung. Also das hat mich mega geflasht und wirklich, ich habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm, ne. Und ich weiß auch, dass aus meiner Klasse, da waren wenig, die so begeistert waren für dieses Thema. Und ich habe es einfach derbe gefeiert. Also der Typ sah halt auch echt wild aus. So, da sah er, glaube ich, nur noch ein paar Zähne vorne im Mund, der Dozent und so. Und sah auch, das käme gerade aus der Kneipe, von der Schlägerei oder so. Aber war so ein alter Schriftsetzer, ne? So, der halt wirklich das Fundament einfach noch ganz anders gelernt hatte so, und das dann weitergegeben hat. Und das hat mich mega geflasht. So.
Sagen der Yoda, der ist der Riefen.
Ja, sozusagen, wirklich so. Also der hat dann so eine Tafel gefüllt. Das machen heute welche im Layout-Programm. Das war alles strukturiert und alles klar. Und da war nichts irgendwie. Also es war einfach, hättest du einfach abfotografieren können und so drucken können oder so. Das war einfach Wahnsinn, wie der irgendwie sein Handwerk auch konnte und uns das weitergegeben hat. Beziehungsweise, ja, uns weitergegeben
hat. Also ich höre da jetzt auch raus, dass du dich für Gutes oder für professionelles Handwerk kannst du dich begeistern, ne? Wenn alles sitzt und perfekt ist und so.
Ja, voll.
Schon. ja, mal gucken, man sieht es ja auch am Ende des Tages. Spannend. Gut, du warst in der Schule, ja? Du hast dann da, ich nehme an, auch einen Abschluss gemacht, oder? Hast du es zu Ende gebracht?
Ja, also klar, also nicht klar, aber ich habe einen Realschulabschluss gemacht und dann ging es in die Raumausstatterausbildung.
Ja. Und dann kam ja diese Grafikschule, ne?
Genau, und dann kam diese Umschulung zum Mediengestalter.
Ja.
In einer Grafikschule, wie man das so nennt, aber in so einer Schule, wo sowas dann unterrichtet worden ist. Und und dann bin ich in die Werbung gegangen und habe da ein paar Jahre gearbeitet. Ich glaube, bis 2008, ne, die große Bubble kam und dass es geplatzt ist und die Agentur aufgelöst ist und seitdem bin ich selbstständig.
Seitdem bist du Einzelkämpfer.
Ja, sozusagen.
Ja. Also Freelancer, oder? Nennt man das heutzutage?
Ja.
Genau. Für uns natürlich interessant, inwieweit das Graffiti-Thema da immer wieder mit reinkam oder dein Output beeinflusst hat. Du hast wirklich kontinuierlich die ganze Zeit durchgemalt, oder?
Ja. Ja.
Okay, und den Namen Ohm malst du jetzt seit wann?
Ich meine, dass ich den Namen seit 93 male, ja.
93, okay. Ich nehme an, dass der Style, also quasi die Art, wie du die Buchstaben ausgestaltest, sich über die Jahre so, ja, immer wieder variiert hat. Und findest du, dass diese Ausbildung, die du gemacht hast, also auch dieses grafische Element, findest du, das hat was gemacht mit deinem Style? Also gab es dann da irgendwie eine Transformation?
Gute Frage. Also ganz bestimmt hat es das. Ja, ganz bestimmt. Also natürlich habe ich dann durch die Ausbildung und mit Typografie und Grauwerten, spricht man ja davon bei Schriften, wie dunkel so eine Schrift ist im Prinzip oder wie ausgeglichen so ein Grauwert auch ist. Und auch überhaupt dieses Logo-Lettering, was ich dann natürlich für Kunden gemacht habe und so, das hat ganz bestimmt Einfluss auf meine Buchstaben, weil ich auch selber, ist schwierig, aber ich glaube, meine Sachen sind New York Graffiti klassisch beeinflusst, aber auch von der Typografie, ganz klassische Typografie. Mhm. Und auch dieser Grauwert, ne, so dieses so nicht so zu wild alles übereinander lagern, sondern gucken, dass das so als Schwarz-Weiß-Skizze im Prinzip ein gut ausgeglichenes Verhältnis hat. So, das ist irgendwie echt so meine Herangehensweise an so ein Sketch mittlerweile. Und da hatte ganz bestimmt diese Ausbildung und diese klassischen Buchstaben haben da auf jeden Fall Einfluss drauf. Teilweise sieht man das bestimmt gar nicht mehr, ne? So, aber ich spüre das oder ich merke das so, wenn ich so arbeite oder wenn ich auch mich vergleiche oder andere Sachen angucke, wo ich so denke, so dass klar spielen bei allen Leuten klassische Buchstaben, sonst würden wir sie gar nicht lesen können, ne? So, aber so gewisse Sachen sind bei mir, glaube ich, schon dann typografischer angehaucht als anderen Writern so, weil es irgendwie einfach ja dann doch geprägt hat die Ausbildung.
Okay, also ich meine, dazu braucht man eine gewisse Form von Vorkenntnis, um das überhaupt sehen zu können, was du gerade ansprichst. Also du sprichst von so Grauwert und so typografischen Aspekten, ne, die du wahrscheinlich jetzt siehst oder so, oder wo du sagst, vielleicht das geht in den Rhythmus, in die Struktur deiner Buchstaben über. Aber gibt es noch andere Elemente oder sag mal, was hat dich denn sonst noch so geflasht und was sind so die Inspirationen, die in deinen Style eingeflossen sind? Also du sprichst gerade auch schon von New York Buchstaben. Ich meine, das sieht wahrscheinlich jemand, der nicht so viel Ahnung hat, auch schon, ja, dass du diesem klassischen Kanon ein bisschen anhängst. Also was gibt es denn so für große Inputs oder so Dinge, die dich halt richtig abgeholt haben, auch so in der Anfangszeit? Also wir hatten jetzt von den Hamburger Einflüssen gesprochen, aber gab es dann noch andere Dinge, wo du gesehen hast und dachtest so, boah, das ist es, das will ich auch irgendwie in meinen Style mit integrieren vom Feeling?
Schwierige Frage, echt. Nicht direkt. Also natürlich haben wir die ersten Macs irgendwie gehabt, die letzten Schwarz-Weiß-Kopien und das hat uns oder mich alles natürlich inspiriert. Ne? Man hat natürlich, wie jeder Writer auch, irgendwo was entdeckt für sich, was man irgendwie geil fand und dann kopiert hat und für sich irgendwie adaptiert hat. So. Aber
ja, ich frage jetzt auch deswegen, weil es gibt ja so die Klassiker. Ne? Es gibt so dieses, ja, ich habe Wildstyle gesehen oder ich habe Beat Street oder ich habe dann irgendwann Spray Can Art oder Subway Art gehabt oder so als Buch. Also gab es irgendwelche Quellen, die du angezapft hast oder anzapfen konntest, wo du so ein Stück weit ne Flavor halt raussaugen konntest? Also was ist so die Ursuppe, ne?
Ah, okay. Also weiß ich, was mich auf jeden Fall richtig geflasht hat, das war so eine Doku im Fernsehen bei uns, die hieß Lost in Music. Und die habe ich mir dann irgendwie auf Video aufgenommen und das Ding habe ich, weiß nicht, wie oft gesehen. Ja, da waren so Torch bei Cora E und Beginner und also dieses ganze Anfang der 90er, was da so los war. Und da wurden schon so die Elemente und so natürlich irgendwie erklärt. Und das war tatsächlich, Bibel ist natürlich jetzt ein bisschen falsch, ne, aber es war damals so eine Doku, irgendwie, die mich super geflasht hat. So. Und danach, kennst du das vielleicht von früher noch, wenn du so einen Bruce Lee-Film gesehen hast, danach dachtest du ja auch irgendwie, du könntest Devil kämpfen. So. Und so war das auch, ne, ich die Doku gesehen habe, musste ich rausgehen und taggen oder malen. So. Und das war halt immer so, das hat dann richtig gekribbelt, ne, so und alles klar.
Kannst du dich noch erinnern, was das für Pieces waren oder was war da in dieser, ich meine, ich habe die, glaube ich, auch mal gesehen, aber schon so lange her. Waren da irgendwelche Styles drin, wo du dich noch
zurückerinnern? Ja, bestimmt, also auch die Sachen, die man so aus Max, glaube ich, kannte, also da waren bestimmt so diese Wiesbaden-Sachen drin, so auch mit Lumit und so, Motu natürlich, so die ganzen Sachen, Torch und so, weiß ich, der sitzt dann da irgendwo im Zug und erzählt irgendwie so seine Geschichte. Advanced Chemistry, ne, so also fremd in eigenem Land, dass da irgendwie das Video da noch mit drin, da meine ich irgendwie, dass es da noch auch noch irgendwie so ein Thema ist.
Ja, ja.
Also das, Ja, das war so meine Motivation damals irgendwie. Aber direktes Peace ist jetzt irgendwie, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie, das war dafür, also es gab ja genug Sachen, die mich inspiriert haben, also Max und so, aber ich habe auch immer wieder irgendwie, also es gab natürlich auch, also jetzt nicht nur Quellen wie Videos oder so, auch Writer so bei mir im Stadtteil oder sowas, die mich inspiriert haben, immer mal phasenweise so. Mhm. Unter anderem Jace so, der zu der Zeit irgendwie, als ich noch geskatet bin und also Sunny T, der auch gebreakt hat und so, der hat da halt irgendwie gefühlt für mich damals alle zwei Wochen ein anderes Piece gemalt. So. Und das fand ich derbe krass, weil die anderen Schalzhopper so aus unserem Viertel, die haben auch so ihren Rhyme-Style so Bando-mäßig da runtergerockt. So, und das war auch derbe cool. Aber Sunny hatte halt irgendwie, oder Jace, hat halt irgendwie immer andere Sachen ausprobiert. Und das hat mich schon sehr geflasht, irgendwie diese Vielseitigkeit so zu haben. Und da habe ich also bestimmt selber auch viel ausprobiert und auch lange gebraucht, irgendwie so meinen Style zu finden und immer wieder. Und das ist dann ja auch so, manchmal, da gehst du wieder nachts los, dann musst du natürlich, also nicht zwingend, aber schon auch ein bisschen anderen Style haben. Ja, also da auch viele Namen ausprobiert und dadurch dann auch ganz andere Kombinationen an Buchstaben und auch andere Styles entwickelt oder andere Sachen. Mhm.
Ja, Vielseitigkeit kann man deinen Sachen schon auch unterstellen, definitiv. Jace hast jetzt gerade angesprochen als so ein Oldschooler, der viel ausprobiert hat. Ich glaube, der hat auch teilweise 3D-Styles gemalt. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wirklich, er hat echt alles möglich. Er hat wirklich ein Riesenrepertoire. Das habe ich auch letztens erst so mir vergegenwärtigt, irgendwie, wie krass eigentlich, was der für unterschiedliche Styles gekickt hat. Ich höre auch raus, dass Hip-Hop für dich oder so dieser deutsche Hip-Hop-Aspekt gerade in den 90er Jahren, hat er für dich auch eine Rolle gespielt? Ich meine, Hamburg und Hip-Hop ist nicht zu trennen, wenn wir ehrlich sind, gerade auch in den 90s. Wie war das für dich? Also hast du das da mitbekommen? Warst du auch Teil dieser Kultur, dieser Szene?
Also Deutschrap meinst du jetzt so?
Genau, ja.
Ja, das war halt einfach super cool, ne? Ich hab's halt verstanden, im Gegensatz zu den anderen Rap-Sachen. Ich weiß noch, wie meine Jungs irgendwie, die konnten deutlich besser Englisch sprechen und die haben dann auch so diese Sachen damals von NWA und Two Live Crew oder was auch immer wir so gehört haben, ne? Auch alles irgendwie verstanden und mitgerappt so. Und ich hab das damals irgendwie echt meine Schwierigkeiten. Und als dann so deutscher Rap kam, so war das natürlich einfach so wow, ne, so das hast einfach alles verstanden und natürlich hat man sich einfach auch krass damit identifiziert, also wahrscheinlich auch in der ersten Zeit auch vieles einfach so nachgesabbelt oder so und einfach so gesehen, wie das dann so deine Helden gesehen haben, wie das dann so ist am Anfang, ne, und dann ein bisschen gebraucht, bis man dann natürlich seine eigene Standing hatte oder seine eigene Meinung auf irgendwelche Sachen so. Ja, und in Hamburg, ja klar, da war viel Rap-Kram und so, hatte aber so mit der Rap-Szene, also Anfang der 90er, das war's, nicht wirklich was zu tun. Also wir waren eher so mit der Graffiti-Szene noch ein bisschen mit den Skatern so. Das zog sich dann noch so ein bisschen mit. Aber irgendwie waren die natürlich auch da schon und das war irgendwie auch, gehörte irgendwie auch alles so zusammen. Ne? So, also natürlich gibt es auch Leute, mit denen ich früher gemalt habe, die dann irgendwie auch gerappt haben oder so. Aber jetzt vielleicht nicht so die bekannten Leute waren, die heute noch irgendwie existieren oder so. Ne?
Okay. Gab es dann, also wir sprechen jetzt wahrscheinlich so von dem Zeitraum 93 bis 95, roundabout. Gab es da für dich so Touchpoints wie Hip-Hop-Jams oder, sag mal, Writer's Corner oder so, wo du auch einen Austausch hattest mit anderen? Oder warst du da wirklich in einem Stadtteil hauptsächlich aktiv?
So Jams-mäßig, Graffiti-Jams bin ich eigentlich ehrlich gesagt wenig unterwegs gewesen zu der Zeit. So, wir hatten mittwochs immer so unsere Zeichen-Corner so mit ein paar Jungs, unter anderem auch Romeo, der dann ja auch viel gemacht hat und es war ja noch ein bisschen andere Zeit, so wir hatten alle so ein paar Copics, ne, so und haben uns dann zusammengesetzt an Tisch mittwochs und haben alle unsere Copics mitgebracht und unsere Blackbooks vollgemalt, so, ne, also es war ja nicht wie heute, dass du dann einfach in irgendeine App alle Farben zur Verfügung hast, so, sondern es war halt, ne, ein arschteurer Copic, den man irgendwie sich wie auch immer besorgt
wie
hat.
Auch
so.
Immer, ja.
Und dann saßen wir da, alle hatten so andere Markierungen auf den Copics, damit die auch sich bloß nicht vertauschen. So, ne? Und wir haben dann da gesessen und haben unsere Zeichensessions gemacht. Ne? Also da war noch Raudi dabei, der dann auch später Stick-Up-Kids war. Und meine Jungs so, und Romeo. Ja, und haben da irgendwie ordentlich runtergesketcht so, und das war unser Corner im Prinzip. Aber so wie jetzt auch in Berlin oder sowas, so Zeichenzirkels gab es jetzt vielleicht auch und so, aber das war dann auch irgendwann, sage ich mal, 96, 97 war das, glaube ich, bei uns dann auch so durch. Mhm. Und wir haben dann, beziehungsweise ich habe da damals mit meiner besten Jugendfreunde auch irgendwann gemerkt oder gesagt, so pass auf, also war dann nicht mehr so interessant legal malen, und wir haben dann einfach zu zweit so als kleine Tech-Kombo viel illegal gemalt und wir waren viel nachts unterwegs, und das war dann irgendwie mehr der Fokus so und einfach ein krasserer Flash zu der Zeit so, und habe dann auch das legal malen auch mit oben dann viel weniger gemacht. Mhm. Und das kam dann aber Anfang der 2000er wieder irgendwann.
Genau. Also es war nie weg, ne? So hast du es ja wirklich durchgezogen, den Namen also oben zu malen, ne? Das war ja eine Konstante bei dir.
Genau, also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch mal, wahrscheinlich habe ich echt jedes Jahr mal ein Umbild gemalt, durchgehend, ja.
Also ich erinnere mich, ich glaube, ich habe dich das allererste Mal, habe ich dich in irgendeiner Backspin-Ausgabe wahrgenommen, relativ früh. Also ich glaube, das war definitiv noch in den 90ern, wo ich Bilder von dir gesehen habe. Die waren stilistisch schon anders wie das, was du jetzt machst. Ich kann mich auch eben an ein Bild erinnern, das hast du mir jetzt sogar im Vorgespräch schon gezeigt, das eher so ein bisschen aussieht wie so ein Kalligrafie oder wie so ein Lettering, ne, von dir.
Ja, das also Logo inspiriert, ne?
Logo inspiriert, ja. Da kann ich mich auch super dran erinnern. Und dann später kam so der Totalflash, als du dann angefangen hast, diese Kollaborationsbilder zu malen mit Paco. Ja. Also als du diese Productions gemalt hast. Das war ja nicht nur eine, das war ja wirklich eine große Serie an Produktionen. War das für dich, sag ich mal, ein Entwicklungsschritt dahin? Also andersrum formuliert, war das für dich schon immer so, dass du gerne mit anderen Leuten kooperiert hast oder kollaboriert hast? Oder war das dann was Neues für dich so?
Also in dieser Kombination war das bestimmt neu, ne? Weil Paco ja einfach mit seinen nur Charaktermalerei natürlich dann einfach die super Ergänzung war. Vorher gab es zwar bestimmt auch mal irgendwie die eine oder andere Produktion, wo wir, ne, konzeptmäßig irgendwas gemacht haben, aber das waren eher die Ausnahmen. Und als ich dann 2006 Paco kennengelernt habe und wir irgendwie gemerkt haben, oh, das funktioniert ganz gut, haben wir irgendwie damals uns einfach irgendwie, ja, dann immer irgendwelche Themen oder irgendwas überlegt und haben dann so Konzeptbilder durchgezogen und haben das, ja, auch fast, weiß ich gar nicht, 10 Jahre oder so, 8 Jahre vielleicht gemacht und haben, da sind einige Sachen entstanden, war ja.
Also wir werden diese Bilder definitiv zum Teil zumindest auch in die Gallery packen, weil gut, Audio-Medium ist jetzt schwer, ne? Aber wir versuchen es mal trotzdem zu beschreiben. Ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung zu dem Gespräch etliches angeguckt nochmal. Also diese Bilder waren also große Styles plus Character plus Background, meistens irgendeine Idee, irgendein Thema, und oft waren sogar so Kalligrafien im Background, habe ich auch gesehen. Ne? Also dass dann teilweise auch mal ein Text oder so Lyrics so als Kalligrafie noch ein Teil des Konzepts waren. Es würde mich jetzt natürlich schon interessieren, wie kam es dazu? Also habt ihr euch da wirklich hingesetzt? Habt da erstmal besprochen? Habt da so eine Art, wie gesagt, Moodboard gemacht? Oder war das dann doch spontan, wie es entstanden ist? Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Weil die Dinger sind echt epic so, ne?
Ich glaube, dass viele Sachen so entstanden sind, dass ich irgendwie eine Schwarz-Weiß-Bleistiftskizze Paco rübergeschickt habe und er hat da einfach einen Charakter zu gemalt. Oder er hat einen Charakter gemalt und hat den Sketch gesehen und wusste irgendwo, wo eine Lücke ist. Und ich habe das dann am Photoshop zusammengesetzt so, und wir hatten irgendwie so einen Rough-Sketch, die auch eigentlich, würde ich jetzt behaupten, nie weiter ausgefeiert waren als dieser roughe Sketch. Also keine Fahrpläne oder so gemacht. So. Haben wir echt nie gemacht. Ja, und das waren dann irgendwie so, ja, die Produktion. Wobei die Sachen mit den Kalligrafie-Geschichten, die sind ja so ein bisschen später entstanden, die sind dann von dem Hamburger Writer Geku gemacht worden. Also die sind jetzt, also die Kalligrafien, und nicht von mir,
ja,
und auch nicht von Paco geschrieben.
Ne? Also es war eine dritte Person.
Das war dann eine dritte Person, ja. Ein Kumpel von mir, dann Wegbegleiter zu der Zeit, so der ja, einfach ein krasses Händchen hat und krasse Kalligrafien so raushauen konnte. Und den habe ich dann halt gebeten, das bei uns irgendwie nur mit reinzuarbeiten. Ja.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, was ich finde, was diese Bilder besonders auszeichnet, ist, dass sie ja schon ein bisschen zumindest dieses Storytelling-Element haben, dass sie dir eine kleine Geschichte erzählen oder, ne, oder einen gewissen Witz oder so haben. Und das finde ich so sauschwer, das in so einen Stylewriting-Kosmos irgendwie reinzuplatzieren, ohne dass es dann kitschig wirkt oder, weißt du, was ich meine? Mhm. Ohne dass es zu austauschbar ist oder dass man halt das x-te Mal einen Hulk malt oder einen, weiß ich nicht, ne? Du weißt, was ich meine, ne? Also so, ich glaube, oft werden halt Styles gemalt und man platziert einen Charakter dazu, damit halt einer da ist. Aber das ist in dem Fall ja nicht passiert. Also ich kann mich da zum Beispiel an ein Bild erinnern, was ich gesehen habe, wo so ein Charakter einen Style mehr oder weniger wegkickt oder so. Und der Style greift es auf, ja, also mit so dynamischen Linien. Also das siehst du ja, da ist ja wirklich ein Dialog zwischen Style und Charakter auch da. Und das finde ich besonders. Und deswegen haut es mich jetzt ein bisschen um zu hören, dass du da gar nicht so viel dafür geplant hast, dass sich das irgendwie so ergeben hat, auch was die Farbkomposition angeht. Finde ich natürlich schon echt krass. Waren es dann eigentlich Auftragsarbeiten oder habt ihr die, weiß ich nicht, waren es Halls, wo ihr da mal gemalt habt oder wie war denn da der Kontext? Weil du steckst ja nicht so wahnsinnig viel Zeit in eine Wand, wenn du weißt, ey, die wird vielleicht in 2 Tagen wieder bemalt.
Ja, voll. Also das Bild, was du da gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich, glaube ich, sogar bis zur Farbkoloration durchgeplant und auch also eine Aufnahme, weil es halt für irgendeine Immobilienfirma war oder so. Mhm. Und wir denen da den Eigentümern über einen längeren Prozess verschiedene Entwürfe zeigen mussten und die mussten natürlich alle mitreden und wollten natürlich auch sehen, wie es aussieht. Das war aber, ist aber tatsächlich auch echt eine Ausnahme, dass wir das dann so weit gebracht haben.
Wenn du sagst, es war jetzt in dem Fall jetzt ein bisschen eine Aufnahme, aber die anderen Bilder sind ja nicht minder komplex. Also wie viel Zeit habt ihr da reingesteckt, um so eine Production zu malen? Das kann ja nicht in einem Tag entstanden
sein. Nee, voll nicht. Das ist auch so nicht gewesen. Also manchmal haben wir echt 2, 3, manchmal auch vielleicht 4 Tage an irgendwas. Also je nach, es ist nicht volle Tage, ne? Wie Paco oder ich dann Zeit hatten. Das hat manchmal schon länger gedauert und da haben wir uns auch einfach komplett den Druck genommen, irgendwie jetzt hier an einem Tag irgendwas abzuliefern, weil das war für mich dann auch irgendwie einfach irgendwann klar, dass, weißt du, wenn ich jetzt nachts losgehe, so, da habe ich dann so meine Zeitfenster, was ich machen muss, aber warum soll ich mir den Stress geben, wenn ich Bock habe, ein Bild so zu malen, wie oder Paco und ich, bis es fertig ist, bis wir damit zufrieden sind, so. Ja. Und da haben wir dann halt einfach uns halt eben nicht diesen Stress gemacht und haben teilweise dann ja mehrere Tage daran mal gearbeitet.
Das war dann an Orten, die euch vorbehalten waren, weil sonst...
Ach so, die Frage. Darauf zurück, genau. Also in der Regel, das habe ich für mich witzigerweise, das ist, was gar nicht, das haben wir, machen gar nicht so viele, aber ich habe, für mich war es immer so wichtig, so schon, seitdem ich male, eigentlich so meine eigenen Wände zu haben, ne?
Ja.
So, eben um Einfluss drauf zu haben, dass die Bilder nicht morgen an der Hall übergemalt werden von irgendwen. Und da habe ich schon immer, und das war für mich auch einfach immer normal, so als Writer loszugehen mit irgendwelchen Fotos und zu sagen, so hier, wie sieht's aus, ne? So, also auch an dem Kindergarten, wo ich meine ersten illegalen Bilder gemalt habe, so was weiß ich, ne? Anfang der 90er, bin ich dann irgendwann hingegangen und gefragt, so, können wir hier legal malen? Und durfte dann da legal malen. So, und das war wirklich schon immer so, dass ich, würde auch, glaube ich, echt nervös werden, wenn ich in Hamburg nicht so meine paar Wände hätte, wo ich wüsste, so, da kann ich jederzeit ran und habe da auch Einfluss drauf, wie lange das steht. Auch wenn ich das für 5 Jahre da stehen haben will, dann ist das so. Und dieses andere Bild, was du da eben angesprochen hattest, das war dann ja natürlich, und die Mühe, die wir auch da reingesteckt haben, eine Fassade von einer Immobilie, die hier bis heute noch steht. Und dann kann man sich natürlich auch den Luxus gönnen und da ein bisschen Energie reinstecken.
Okay, das heißt aber, wenn ich es richtig rausgehört habe, ihr habt es aus Eigeninitiative gemacht, meistens. Es war jetzt nicht so, dass das Aufträge waren, sondern
wirklich,
das waren wie Hall of Fame Actions, ne?
Voll, genau. Ja, witzig, ne? Ist so, genau. Habe ich ja schon ein paar Mal gehört. So, einige denken ja, das sind dann Auftragsarbeiten, so. Ja. Nee, eben nicht, genau. Es waren unsere privaten Ideen und einfach, genau, es waren meine Wände oder unsere, je nachdem, wo wir gemalt haben und die sahen teilweise natürlich aus wie Aufträge, aber wir haben die einfach für uns so runtergerockt und haben einfach Bock gehabt. Das war auch einfach, das hat sich dann auch so gefügt, ne? Also so hochgeschaukelt. Also ich weiß noch, das erste Bild, was ich mit Paco so gemalt habe, da war so ein ganz cleaner blauer Hintergrund. er hat ja dann irgendwie so einen Charakter, so eine Frau dahin eine Frau und einen Typen. Das war eigentlich noch ziemlich nackt, so im Vergleich zu den Sachen dann danach. Und dann haben wir halt irgendwie angefangen, uns also erstmal natürlich auch kennenzulernen und so ein bisschen auszureizen, okay, was kann man eigentlich zusammen irgendwie stemmen? Und dann waren es halt teilweise echt nachher Sachen, so die ja wirklich von vorne bis hinten wirklich mit irgendwelchen Details vollgeballert worden sind, so. Was mir natürlich auch Spaß gebracht hat, ne? Also ich war jetzt ja, bin ja kein Charaktermaler so, schon gar nicht so wie Paco, aber hab schon dann so ein bisschen so illustrativen Package mitgebracht und hab da auch mal so ein bisschen Hintergrundgedaddel gemacht, ne? Irgendwie Himmel, Skyline, Häuser gemalt oder sowas. Und das fließt ja auch heute noch in meine Sachen ein, ne?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, für manche da draußen vielleicht überraschend, die dich eben nur aus diesem Style-Gefüge kennen. Du bist ja ein sehr, sehr vielseitiger Maler. Soll heißen, du malst eben auch figurativ, du kannst fotorealistisch malen. Also du hast ein großes Repertoire an Aspekten. Dazu kommen wir jetzt gleich noch. Bevor ich darauf eingehe, erlaube mir trotzdem noch mal da kurz auf dieses Thema Productions einzugehen. Du hast bestimmt vorher auch schon so Zeug gemacht, ne? Aber ich glaube, dass die Productions mit Paco, die waren halt in der Wahrnehmung echt krass so, ne? Und ihr habt ja auch gut Plattformen gehabt. Ich glaube, ihr hattet auch Backspin-Specials und, ne? Also da war ja schon ordentlich auch, sagen wir mal so, da wurde ein bisschen der rote Teppich ja auch ausgerollt, sodass das auch wirklich groß sichtbar war. Hat dir das was gebracht? Also hast du das Gefühl, danach wurdest du anders wahrgenommen oder habt ihr dadurch auch Aufträge bekommen oder... Also war das für dich etwas, wo du sagst, das hat dir Türen geöffnet?
Mit Paco zusammenzuarbeiten, oder?
Ja, klar.
Bestimmt ein bisschen. Also wir haben natürlich in der Zeit, wo wir so viel aktiv waren und wenn du dann draußen an der Wand stehst, dann kommt immer mal jemand an und sagt so, geil, guck mal, ich hab hier und könntest du nicht mal und so. Also ich glaube, wir hätten das auf jeden Fall auch noch mehr ausreizen können. Wir haben dann natürlich auch hier und da mal einen Auftrag gemalt zusammen. Aber Türen geöffnet. Ich bin ja nie so gewesen, dass ich jetzt wirklich Aufträge malen wollte damit so, ne? Also dass das jetzt irgendwie, ich hatte ja meinen Job und insofern war das dann auch immer so mein, also es gab auch eine Phase, wo ich wirklich auch Aufträge gemalt habe, aber irgendwann habe ich mich dafür entschieden, nee, Graffiti ist so eigentlich mein Heiligtum so und ich bin als Werbegrafiker dann sowieso jeden Tag, muss ich mich verbiegen und das machen, was andere Leute wollen. Und irgendwann habe ich dann einfach das auch getrennt und gesagt, so, ey, okay, wenn ich jetzt für irgendeine Firma, Immobilienfirma irgendwo ein Bild male oder mit Paco zusammen oder auch heute wieder alleine, dann ist es halt ein Ohm-Piece so. Und jetzt, wenn ihr wollt, eine Hamburg-Skyline oder irgendwas zu haben, ja, dann, nee, sorry, so, da gibt es genug andere Leute, die das wollen. Da habe ich dann irgendwie schon schnell, Entschuldigung, für mich so den Cut gemacht ja, einfach versucht dann mit diesen Firmen so Deals auszuhandeln oder was heißt, also einfach, dass wir unsere Sachen machen durften, so wie wir uns das vorgestellt haben.
Also gerade im Auftragsbereich, das kenne ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, hat man das ja schon hier und da mal, dass dann eben, du legst was vor, du legst irgendwie ein Konzept vor, gerade wenn es was Freieres ist und dann ist halt ein Style mit dabei und dann kommt halt so das Feedback, ja okay, also die Figuren ist ja geil und ist cool und so, aber was heißt das eigentlich, was soll das eigentlich, muss das unbedingt sein? So kann man den Style nicht einfach weglassen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann ist es ja gar nicht so einfach, das durchzusetzen und sagen, nee, gerade das muss da sein und völlig egal. Und es, ja klar, und auch, du kannst es nicht lesen, da und, das ist Teil des Konzepts. Das ist ja, das macht ja Graffiti aus oder Stylewriting aus. Deswegen umso spannender, dass diese Produktionen, die ihr da gemeinsam gemacht habt, dass die so als Gesamtkunstwerk funktioniert haben. Ne? Also, dass das so integriert war und dass das einfach, ich würde sagen, gleichwertig auch war, ne? In der Qualität, so, das war jetzt nicht irgendwie das eines, also für mich zumindest, ne, als jemand, der Stylewriting zu schätzen weiß. Also ich finde es wirklich Wahnsinn, was ihr damals abgerissen habt. Und seitdem, muss ich jetzt sagen, habe ich dich auch extrem auf dem Schirm. Also das hat so mir komplett irgendwie eine Schellen gegeben. Ich dachte so, wow, krass, Aum ist voll der Endstyler, so, ja. Also es war schon so ein Moment, wo sich für mich so die Augen richtig nochmal geweitet haben, so okay, krass. Und seitdem verfolge ich dich jetzt schon durchgehend und bin natürlich immer wieder begeistert zu sehen, mit was für einer Perfektion du an die Sache rangehst. Thema Vielseitigkeit nochmal, ne? Also du bist eben durch deinen Beruf sowieso schon, naja, am Computer, bist da schon so ein Technik-Nerd, da würde ich jetzt schon fast sagen, so und das zieht sich ja in anderen Bereichen fort. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auch heute guckt, was du so auf Leinwand machst, Kannst du uns da mal ein bisschen so eine Brücke schlagen? Also wie kam dann der Impuls, das, was du auf Wand machst und das, was du vielleicht auch grafisch umsetzt, dann so zu verheiraten, damit da irgendwie eine neue Form, eine neue Disziplin draus wird? So. Also was ist denn da passiert und wann ist das passiert?
Also ich habe schon wirklich ganz früh Leinwände gemalt und aber auch schon ganz früh ganz anders. Also es war dann irgendwie so, die ersten Sachen, also nicht nur auf Wänden, aber auch auf Leinwänden habe ich dann so Spawn-Comics abgemalt, so, ne, und oder da kam auch mal ein Kunde auf mich zu und wollte irgendwie, dass ich für ihn so eine nackte Frau male, und das war eigentlich auch ein Foto oder so, und das war einfach eigentlich für mein Skillpaket, was ich damals mitgebracht habe, viel zu krass, so, und ich habe dann aber halt einfach das einfach gemacht, gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich schon immer gedacht, ich mache das so ungefähr.
Eine fotorealistische Frau.
Ja, genau. Und habe das dann einfach so mit Pinsel. Es war da einfach auch schon immer so, dass ich auch nie eine Scheu hatte, so, ne, dann auch was anderes. Das hat natürlich mit Graffiti nicht viel zu tun gehabt, überhaupt nicht, ne. So, sondern habe das einfach dann irgendwie so als Job dem gemalt und habe dabei dann natürlich irgendwie so meine Skills auch ausgearbeitet oder einfach so gelernt, mit Acrylfarbe umzugehen, und so habe meine ersten Leinwände dann wirklich noch so mit dem billigsten Nessel vom Karstadt ungrundiert, ne, so dass dann, weil da Farbe drauf war, habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist das viel zu dünn, das Stoff, also so völlig leinhaft irgendwie die ersten Bilder gemalt, auch mit Sprühdose, immer so in Kombination, für irgendwelche Kumpels dann irgendwo, ne, fürs Jugendzimmer dann da irgendwas reingemalt, und habe irgendwie schon immer auch so Leinwände gemacht und habe aber auch auf Leinwänden immer das Gefühl gehabt, also als ich dann auch mich gefragt habe, so, was mache ich jetzt so mit meinem Hobby-Kram, Graffiti und so, fand ich es immer ein bisschen zu einfach, jetzt irgendwie nur so einen Style, den ich auf eine Wand mache, auf eine Leinwand zu machen. So. Das hat mich nie geschockt irgendwie. Also so, das habe ich mich nie gefragt, habe ich auch, glaube ich, noch nie gemacht. So mal ein Skateboard oder sowas angemalt damit, so, ne? Aber und war für mich immer klar, auf der Leinwand, das ist ein ganz anderes Medium, das guckst du dir ja auch auf einer ganz anderen Distanz an, ne? So ist ja auch klar, so, wenn du mit Graffiti auf eine Leinwand gehst, sei denn, du arbeitest jetzt so mit Schablonen oder so, bist du ja auch begrenzt dann in den Details, so. Und wenn du dann da einen Meter vorsitzt oder so, dann ja, dann sieht das halt auch nicht mehr aus so richtig. Je nachdem, was du halt erreichen willst oder was du malen willst, natürlich. Und zwischendurch habe ich dann irgendwann auch mal eine Zeit lang irgendwie so fotorealistische Aufträge gemalt für irgendwelche Technikunternehmen so. Und so hat sich das dann einfach irgendwie geformt, ne? Dass ich auch dieses Fotorealistische so in meinem Repertoire aufgenommen habe. Aber zum Beispiel ja auch eigentlich nie an der Wand so dann gemacht habe mit Ohm. Also das hat, glaube ich, wirklich auch, habe ich da nie einfließen lassen, sondern eigentlich immer eher dieses Comic-mäßige, ne, mit Outlines so irgendwas gemacht. Ja, und trotzdem habe ich dann immer irgendwelche Leinwände gemalt und ja heute auch meine Arbeiten, die ich so mache, die dann so mit Fotorealismus in Kombination mit ein bisschen Graffiti und ein bisschen Pixeln und so sind, ja, oder Typografie. Das hat sich dann einfach irgendwie so zusammengefügt. So, wir hatten ja auch vor ein paar Tagen schon mal so ein bisschen geschnackt und auch Gedanken gemacht. Also es ist schon irgendwie durch den Beruf garantiert geprägt, ne? So, durch die Vielseitigkeit, weil mich auch schon irgendwelche Produktdesigner immer geflasht haben oder Typografen und Logodesigner und so. Also mich interessiert da einfach alles eigentlich, ne? So auch Leute, die irgendwie mit 3D-Tools geil umgehen können, Innenarchitekten, alles Mögliche. Also da bin ich überhaupt nicht irgendwie, habe ich einfach so durch, vielleicht auch durch meine Berufe, ne? So Raumausstatter oder so, dann irgendwie so ein breites Feld, was mich interessiert. Ja, und das dann sozusagen zu kanalisieren auf eins, habe ich wahrscheinlich nie geschafft, sondern dadurch ist dann auch einfach wahrscheinlich meine Vielseitigkeit entstanden und meine verschiedenen Sachen, die ich auch einfach bis heute feiere oder es für mich so feiere, dass ich irgendwie das alles Mögliche ausprobiere und immer mich da auch gar nicht festlegen will oder kann, sondern mich eigentlich immer wieder versuche, neu zu entdecken. Also jetzt gar nicht so mit Krampf, dass ich das muss, sondern weil es mich einfach reizt.
Ja. Wir haben jetzt schon öfters über das Thema Skills gesprochen. Handwerk, ja. Präzision, Perfektion. Ich glaube, du bringst verdammt viel mit an Skillset und es wirkt auch immer sehr leicht, wie du das umsetzt. So, Stell dir mal vor, du hättest dich jetzt vielleicht festgelegt auf so diesen figurativen Aspekt, den du ja auch abdecken kannst in deinem Skillset. Meinst du, du würdest heute woanders stehen?
Ja, also, klar. Du erreichst ja ganz andere Leute, ganz andere Zielgruppe. Sobald du mit Figuren arbeitest oder Charaktern, also jetzt Comic-Charakter wie Paco oder so, oder auch Fotorealismus, gehst du ja aus der Nische raus. Ne? Also was ich mache, ist Style-Writing ist absolute Nische. Mhm. So. Und sobald es irgendwie greifbar ist für die Menschen, bist du nicht mehr Nische einfach. Also so sehe ich das. Ne? Da bist du in einem ganz anderen Bereich. Und da würde ich ganz bestimmt ganz woanders stehen, wenn ich mich komplett darauf eingelassen hätte oder mich gesagt hätte, so, das ist. Aber irgendwie waren Buchstaben schon immer irgendwie auch. Ich liebe Buchstaben, ich liebe einfach Schrift. Die Entstehung, die Geschichte auch heute, ne, so Dokus über Schriftentwicklung oder das feiere ich einfach mega, so super spannend.
Und feierst du auch heute noch deinen Namen?
wahrscheinlich mehr als früher oder so inzwischen, den, so sag ich mal, vor ein paar Jahren, 10 Jahren oder sowas, ist auf jeden Fall kein Name, den ich. Also, ich habe ja verschiedene Namen gemalt, das habe ich jetzt eben auch schon ein paar Mal gesagt. Der Name ist irgendwie einfach hängen geblieben und ist einfach auch für jemanden, der Bock hat auf Style Writing, ist das bestimmt nicht der Name, wo du sagst, so geil, damit kannst du richtig spielen, ne? Also, da brauchst du, also alleine, also. Da ist halt wenig drin. Also es sind halt wirklich langweilige Buchstaben für einen Stylewriter eigentlich.
Vor allem das O am Anfang ist schon.
Ja, und dann nach dieses H und M, diese parallelen Buchstaben, die das eigentlich so im Grundaufbau sind, so ist auf jeden Fall nicht so sexy wie andere Namen. Aber es ist halt irgendwie hängen geblieben und auch.
Ich meine, der Sound ist halt geil, ne? Also du kannst unterschiedlich aussprechen, aber wenn du so um. Sind wir wieder im Bereich Meditation, Ausgeglichenheit.
Ja. Ja, also das hat jetzt wirklich aber auch nie Sinn gehabt oder so. Ne? Also weder dieses Om aus dem Buddhistischen oder so, noch als Widerstand aus der Physik oder so. Ne? Das hat auch.
Ja gut, aber ich schau mal, für dich ist es jetzt so, für jemanden, der von außen drauf blickt, und ich blicke ja auch von außen drauf, ja, für mich war dieses Om. Naja, also wenn man sich dem Ganzen nähert, dann überlegt man, naja, warum oben und so. Und dann gibt es halt dieses physikalische Thema und so. Und da habe ich dich am ehesten gesehen, also in Bezug auf dieses wissenschaftliche, ne, durchstrukturierte, perfektionistische, das hat alles Gesetze und so. Ja. Passt vielleicht auch ganz gut zu diesem Bild, was du hast ja letztens noch nicht so lange her, da hast du so einen Druck released, wo du so wie so ein technisches Datenblatt gemacht hast, wo so ein Style untersucht wird aus verschiedenen Richtungen, also da sehe ich dich schon auch irgendwie, ne? Dass du so der Mad Professor bist, der so irgendwie die ganzen Buchstaben in die Perfektion bringt und aus allen Richtungen überprüft.
Das ist auch so. Ich feile echt lange an meinen Buchstaben und probiere natürlich auch immer wieder irgendwelche neuen Verbindungen aus. Und aber ich glaube nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals, als ich den Namen irgendwie dann gemalt habe, weder schon so war. Ne, dass ich so präzise war und das geliebt habe, auch mich so lange mit irgendwas auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, echt Zufall, dass das so zusammenpasst, so wie du es gerade beschrieben hast mit dem Professor oder so. Also das
es ist pure Interpretation.
Das auch und genau, und Zufall. Also es hat sich einfach so ergeben und
okay.
Ist hängen geblieben einfach der Name.
Also ich kann es natürlich total nachvollziehen, dass du da in so einem Spannungsfeld dich befindest zwischen, auf der einen Seite könntest du wahrscheinlich einen Markt viel besser bedienen, wenn du dich auf figuratives Zeug konzentrieren würdest. Auf der anderen Seite hängt dein Herz halt nun mal an Buchstaben und an Styles. Und es ist ja nun mal das Geilste, was es auf der Welt gibt, finde ich. Du verfolgst diesen Pfad jetzt aber mittlerweile doch relativ konsequent. Also du arbeitest regelmäßig auf Leinwänden, bedienst ein Stück weit schon auch einen Markt. Also du verkaufst diese Arbeiten auch. Du hast auch sehr renommierte Sammler, würde ich mittlerweile sagen. Also mal den Sammy zum Beispiel mal rauspicken, so, der auch deine Bilder, glaube ich, zu schätzen weiß. Hast du auch schon da so ein Feedback von Galerien bekommen oder gibt es da schon irgendwie, sage ich mal, einen Bedarf, wo du sagst, da könntest du vielleicht mal so mit reingrätschen? Ich glaube, du hattest schon Ausstellungen. Was ich gesehen
habe. Gruppenausstellung hatte ich jetzt schon ein paar Jahre. Also es ist auch ein Markt, der mich natürlich interessiert. Ganz klar, ne? Irgendwie seine Bilder nur zu malen und die niemanden zu zeigen, und so funktioniert es ja, ne? Also das jetzt nur auf Instagram zu posten, ist dann auch irgendwie, wird dieser Kunst gar nicht gerecht, ne? Also das kleines Display, riesige Arbeiten und so, das muss man live sehen. Und dafür sind dann natürlich Galerien einfach, ja, das ist der Platz, wo das stattfinden muss. Das hat sich auch, aber auch immer irgendwie, oder es hat sich so die letzten Jahre so langsam aufgebaut. Ich habe das nie so straight verfolgt, dass ich unbedingt wollte, dass ich gesagt, da muss ich stattfinden, das ist mein Ziel.
Also es ist quasi für dich jetzt so ein Bereich, in dem du irgendwie stattfindest, aber du hast jetzt noch keinen, wie sagt man heutzutage, Strategie oder sowas, einen festen Plan, wie du deine Kunst in den Markt reinbringst?
Nee, genau. Und das ist auch irgendwie, bin ich da auch irgendwie dann nicht so der Pro oder irgendwie so gut, wie es vielleicht andere Leute machen, weil ich irgendwie dann auch mal denke, in dem Moment, wo ich mich mit sowas auseinandersetze oder eine Strategie entwickle, habe ich eigentlich viel mehr Bock, was Neues zu machen. Ja. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen der Luxus, den ich habe, dass ich einfach nicht davon leben muss. So, ja, ne? Also auch wenn es jetzt so die letzten Jahre Corona und so irgendwie dann cool war, dass ich irgendwie das Kunstdrucke im Petto hatte und ein bisschen Leinwände und auch mal was verkauft habe. Mhm. Auch ganz dankbar dafür so. Oder hat sich dann alles so gefügt, aber es war jetzt nicht, ist nie mein Ziel gewesen, irgendwie nur davon zu leben. Dann müsste ich da auch echt anders angreifen, ein bisschen strategischer. Und so ist es dann einfach echt eigentlich ein erweitertes Hobby, ne, wo ich irgendwie mich darauf konzentrieren kann und mir auch nicht den Stress machen muss, dass ich sage, so, du, das muss jetzt in einer Woche fertig sein oder irgendeine Idee, sondern ich nehme mir dann einfach die Zeit, die es braucht, ne? Und auch viele Sachen so, die ich mache, die zeige ich einfach gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass die noch nicht so weit sind. Bin jetzt auch nicht so Like- oder Instagram-geil, dass ich jetzt irgendwie jeden Strich zeigen muss, sondern da bin ich auch sehr
selektiv.
Ja, voll, ne? Also halt das so zurück und überleg, ob ich das gut finde, auch so zu zeigen irgendwie, weil es mir halt eben nicht darum unbedingt geht, jetzt eine große Reichweite aufzubauen oder, ne, Followers und so, sondern das einfach so für mich machen kann. Ohne diesen Stress, dass ich jetzt irgendwie Ziele habe, eine Strategie, das verfolge und dann mehr Reichweite und so. Mhm. Natürlich ist es schön, wenn Leute seine Kunst kaufen und man damit ein bisschen Geld verdienen kann. Aber auch da ist dann wieder diese Vielseitigkeit, liebe ich das einfach, liebe es am Schreibtisch zu sitzen und einfach Typografie zu setzen für irgendwas. Mhm. So, das ist.
Ja, würdest du gerne als Künstler leben? Also wäre das auch für dich eine Perspektive, dass du irgendwann nur noch das machst?
Nee, glaube ich eben nicht. Genau, was ich eben meinte. So, also ich mag dann einfach diese Vielseitigkeit auch und finde das auch angenehm, mal irgendwie einfach nur ein Prospekt, ein Buch, ein Katalog oder irgendwas zu setzen, was natürlich auch einen kreativen Anspruch hat, aber auch dann dazu führt, dass ich halt abends irgendwie auch noch nicht so ausgebrannt bin kreativ, dass ich mich hinsetzen kann und eine Skizze machen kann.
Ja, ja, klar.
Und auch gar nicht diesen Druck dann hab, das, was du dann irgendwie, ja, wenn du Galerien bedienst, also ist vielleicht auch nur mein Kopf, der mir das sagt, aber du hast dann ja, wenn du wirklich in dieses Business einsteigst, so, du musst dann ja auch irgendwie immer wieder abliefern und nicht nur einmal, wenn du eine Show hast, sondern du musst dann ja auch immer wieder irgendwie zusehen, dass du dann dein Level hältst oder einfach es noch toppst. Und keine Ahnung, vielleicht könnte ich das so, aber ich mache mir da den Struggle nicht, sondern ich finde das so entspannter. Ich finde es toll, wenn meine Sachen irgendwo hängen in Galerien und gezeigt werden und das Feedback, was dann kommt, weil die nur zu Hause hängen zu haben, ist natürlich, sehen dann nicht so viele. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meinen Jahresplan darum aufbaue, dass Galerien auf mich zugehen, ich alle Galerien folge, damit die mich mitbekommen oder so. Oder einfach die Hebel bediene, die man machen müsste, wenn man da wirklich durchstarten will. Und da finde ich es ganz angenehm, dass ich das dann einfach in dem Tempo machen kann, wie ich es gerade mache. Mhm.
Wie sieht denn so ein Tag im Leben eines Ohms aus? Was ist denn so ein Standardtag?
Ah, ich starte ganz entspannt den Tag morgens, irgendwie trinke so meine 1-2 Kaffee und dann setze ich mich meistens eigentlich an den Rechner ran, gucke, was zu tun ist, und dann arbeite ich entweder meine Kunden ab oder ich widme mich einem meiner Projekte, die wo genug offene private, ne, so irgendwelche Leinwände, irgendwelche, ich habe jetzt auch gerade angefangen, meine Skulptur zu bauen, also Sachen, die mich irgendwie reizen, so, das ist dann immer so eine Mischung, ne? Und auch da wieder diese Vielseitigkeit. Manchmal mache ich es dann auch so, dass ich einfach den halben Tag Sachen mache am Rechner, wo ich mich doll konzentrieren muss oder mehr und so. Und dann ab den anderen halben Tag bin ich dann ganz froh, dass ich einfach irgendwas machen kann, was dann so mehr intuitiv ist. Ja. Ich male oder wo ich oder auch an der Wand draußen stehe oder so, also Leinwand male oder irgendwo anders.
Kurz zu deinen Workflows, also du arbeitest am Rechner, das heißt, du arbeitest ganz standardmäßig mit, nämlich an Layout-Programmen, Vektorprogrammen, machst auch 3D, glaube ich, hast du auch mal erwähnt?
Ja. Genau, also jetzt für Grafik und meine Jobs, diese ganzen typischen Grafikprogramme, die bekannten, die man so kennt, plus einige 3D-Programme, die ich mir die letzten Jahre so angeeignet habe, weil mich da einfach super interessiert hat. Und das auszureizen, das hat sich so ein bisschen wieder zurückgegangen und auch meine Leidenschaft dafür ist zurückgegangen, weil ja auch die Entwicklung da so krass ist und wenn man da nicht am Ball bleibt, also das ist schon noch eine andere Hausnummer als jetzt irgendwie in Photoshop, Illustrator und so und InDesign, da passiert auch schon genug so, aber das finde ich noch recht überschaubar. Und wenn man dann aber auch wie ich jetzt irgendwie halt einfach auch noch Künstler ist nebenbei oder einfach gar nicht nur das macht, dann ist es da auch schwierig, zumindest für mich, auch am Ball zu bleiben. Und das nutze ich zwar hier und da mal für irgendwelche Visualisierung von irgendwelchen Kundensachen oder so, aber habe zum Beispiel auch noch nie, müsste ich eigentlich mal machen, auch mal einen Style irgendwie da reinheben und das mal ausreizen. Hat mich aber zum Beispiel wirklich nie gereizt.
Du arbeitest ja auch am iPad mittlerweile, ne?
Genau, also da so Richtung Graffiti, da ist natürlich super cool, mit dem iPad und dem Stift zu arbeiten. Beginnt bei mir aber immer mit einem Bleistift auf Papier, eigentlich jeder Sketch. Also dieses, auch wenn es da andere Folien für gibt oder sowas, fürs iPad, das ist nicht meins. Also ich liebe es auch wirklich eben nicht auf ein Display zu gucken, sondern auf ein Blatt Papier und auch die Haptik, ne, so wirklich darauf zu zeichnen, zu malen und den Style auszufeiern und dann das zu fotografieren oder zu scannen und dann auf dem iPad gegebenenfalls was auch immer mitzumachen.
Und da arbeitest du dann im Procreate oder mit so einem Vektorprogramm?
Ja, Procreate.
Procreate. Ja. Ihr habt das nämlich jetzt auch schon mitbekommen. Andere arbeiten da ja mit Produkten aus der Adobe-Reihe, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber da gibt es ja wohl Produkte, die es einem wohl relativ leicht machen, das dann irgendwie in Illustrator zu überführen oder so. Aber genau. Ja, interessant, auf jeden Fall. Die große Konstante, ne? Ich habe nämlich vor dem Gespräch überlegt, was ist so der mega rote Faden, ne? Und abgesehen dann deine Buchstaben logischerweise und könnte natürlich auch sagen, der Style hat so eine gewisse Funkiness und so, sind es halt die Farben. Ne? Also Farbe ist für dich nicht random, sondern da, glaube ich, sieht man den Bildern ja auch an, da steckst du richtig viel Passion rein, wahrscheinlich auch im Color Picking und wie du dich mit Farben auseinandersetzt. Wie kam es dazu und wie sieht es für dich heute aus? Also hast du da eine Praxis für dich entwickelt, wie du auf Farben zugehst? Ich persönlich finde es jedes Mal aufs Neue eine Pain, ehrlich gesagt. Und man greift ja dann leider Gottes dann meistens immer in dieselbe Sektion des Regals. Wie ist es für dich? Also beschreib uns das mal.
Es ist für mich genauso ein Pain, wirklich. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass es jetzt nicht nur von dir, aber auch von anderen Writern schon gehört, dass die genau das, was ich als Pain beschreibe, irgendwie gerade feiern. Ich finde es mega schwierig, auch irgendwie Farbkonzepte sich zu überlegen. Also was heißt mega schwierig? Aber es ist auch echt ein Krampf. Ich stecke da wirklich viel Zeit dann auch rein, probiere Sachen aus so. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich habe die letzten Jahre jetzt mich mal so ein bisschen auch mal so über YouTube versucht, so ein bisschen zu bilden, über Farbenlehre oder nicht Farbenlehre, aber wie man sowas so ein bisschen aufbaut, weil ich es halt eben nie richtig gelernt habe. Ne? Ja. Im Grafikstudium hättest du es vielleicht richtig gelernt und so. Und das ist dann halt eher so ein Gefühl und sich das so angeeignet. Ne?
Was ist denn da so, interessiert mich jetzt auch ganz persönlich, wenn du sagst, du näherst dich so diesem Thema Farbenlehre, was konntest du da schon mitnehmen, wenn du dir so YouTube-Sachen anguckst? Also oder andersrum, was macht man denn vielleicht falsch, wenn man jetzt keinen Plan hat?
Also was allgemein kann ich nicht sagen, aber was ich früher oft gemacht habe, ist natürlich so dieses Ton in Ton malen, wo du einfach nicht viel falsch machen kannst. Mhm. So, ne, ob es jetzt weiß ist oder so, was auch genauso cool sein kann, so gar keine Frage und auch genauso schocken kann. Aber für mich selber ist es dann so, einfach manchmal so Farbkombinationen auszuprobieren, die sich vielleicht auch ein bisschen beißen, so, ne, und die vielleicht auch flimmern oder so, aber dann halt je nach Menge oder so natürlich, oder wie man es einsetzt, dann ganz anders wieder wirken. Und kann ich dir gar nicht so genau sagen, was ich da mitnehmen konnte. Das sind auch so, das ist auch kein Studium, was ich da gemacht habe, ne? Sondern ich ziehe mir ab und zu mal sowas rein und dann bin ich irgendwie inspiriert und gehe wieder ran. Es ist halt einfach auch echt so ein Learning, ne? So, also ich könnte dir jetzt auch wahrscheinlich super viele Bilder zeigen, die du nicht kennst oder so, wo ich sage, so, guck mal, hat halt eben nicht funktioniert mit den Farben, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das immer nur sitzt. Also das, schön wär's.
Gibt's eine Farbe, die dich besonders begleitet?
Nee.
Eigentlich nicht?
Absolut nicht, ne? Nee, überhaupt echt. Also, ja, vielleicht Pink.
Ja, Pink, Violett, ne?
Ja, ja, doch, tatsächlich vielleicht so ein bisschen. Und auch jetzt, weil ich gerade so alte Bilder durchgeguckt habe, letztens, und eins, glaube ich, von 91 und das andere ist von 94 oder so. Und da habe ich nur gedacht, so krass, es sind eigentlich genau die gleichen Colors, die ich heute picken würde, so. Natürlich auch Zufall, wenn man irgendwie ein paar hundert Bilder malt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so klein, dass die Farben sich wiederholen. Aber die sind natürlich so in der Art und Weise, wie ich sie eingesetzt habe vor 25 Jahren oder sowas, ganz anders so, ne?
Ja.
Als heute. Aber eigentlich denke ich so, krass, guck mal, gleiche, ne? Auch wieder ein Pink gepickt und eine blaue Outline oder so und noch ein Violettton oder Pfeilchen dazu. Und ja, mache ich heute immer noch natürlich in der Kombination dann ein bisschen anders. Aber schön zu hören, dass das so aufgenommen wird, meine Farben, ist auf jeden Fall auch jedes Mal für mich echt ein Struggle so und ausprobieren und nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht.
Auf jeden Fall. Ich meine, du probierst wirklich viel aus. Man sieht es deinen Bildern an. Du strebst so ein bisschen nach Abstraktion, habe ich auch das Gefühl. Mein kurzen Blick in deinem Instagram sieht man, du hast zum Beispiel auch so kleine Collagenbilder. Ich würde sie, ich habe mal versucht, Explosionsbilder würde ich sie mal vielleicht nennen, wo dann irgendwie so eine Wolke entsteht und Sachen fliegen raus und man erkennt auch so einen Ansatz von den Buchstaben noch. Also du probierst ja echt viel aus, aber was, also hast du da irgendwie was, wo du sagst, da möchtest du hin oder gibt es da irgendwie einen Wunsch, so wie es dann irgendwann mal aussehen soll? Also weißt du, was ich meine? Also so sprühst du ja auch. Das ist jetzt nicht so, dass es nur auf Leinwand passiert.
Ich habe schon so im Kopf irgendwie so ein Post-Graffiti-Kram, den ich gerne machen würde, den ich aber jetzt noch nicht umsetzen kann, weil ich irgendwie, keine Ahnung, erstmal so ein paar Zwischenschritte, glaube ich, machen muss und Sachen ausprobieren und die dann ein bisschen abstrakter werden. Also mich reizt es schon wirklich, auch dann Leinwände zu machen oder irgendwie irgendwelche Fonds oder so zu gestalten, die eigentlich man schon den Ursprung sieht, dass es vom Graffiti ist so, aber gar nicht so klar. Also das reizt mich schon, da probiere ich gerade so ein bisschen aus. Und das ist das wahrscheinlich, was du meinst. Das andere mit der Explosion und dieser Wolke, das ist eigentlich eher so eine Zeit gewesen, wo ich mit meinem Buchstaben, ne, das ist eigentlich so eine Trouble Cloud, ne? Also ja. So da, so aus dem Comic, ne, da prügelt sich mein Style mit sich selber, weil er sich selber gerade nicht ab kann oder sich einfach. Das ist eigentlich die Idee, ne? Da gucken dann so ein paar Elemente raus.
Finde ich cool, ja.
Und das ist halt einfach so eine Phase gewesen, wo ich voll genervt war von meinen Buchstaben. Und dann habe ich die halt einfach in so eine Wolke gepackt. Geil. Und die Geschichte erzählt, dass es halt einfach gerade Trouble ist, ne? So, mich damit auseinanderzusetzen. So.
Jetzt, wenn ich nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückspule, ja. Du hast gemeint, es gab da dieses eine Bild, Berliner Tor.
Ja.
Und da waren Comic-Hände dabei. Stimmt's?
Oder eine zumindest, glaube ich. Also es war ein Eric-Piece, was in der Mitte durch einen Blitz getrennt war und auf der einen Seite war eine Sprühdose und auf der anderen Seite war diese Hand.
Das heißt,
ich glaube, der Blitz kam aus der Dose raus und ging in den Finger oder so. Irgendwie so war das Bild.
Genau. So Comic-Hände sehe ich in deinen Bildern heute hier und da auch mal, ne?
Ja.
Die du einbaust. Ja. Und generell auch Comic-Elemente. Wenn man jetzt mal so in deine Leinwände mal so reinlinst, dann sieht man von Mad Comics eine Figur und dann sieht man so eine stilisierte Mickey Maus. Und also was, wie kommt es zu diesen Motiven? Hast du da irgendwie, also gibt es da einen Kanon an Comics, die du auch geil findest oder wo du einen besonderen Bezug dazu hast? Also warum hast du das gepickt, weißt du? Also wie kommt es zu diesen Motiven?
Ja, also so eine Mickey Maus zu picken ist jetzt ja nicht so kreativ. Haben ja 100.000 vor mir gemacht. Das ist auch echt so ein Prozessding, ne? Das kann ich gar nicht so genau sagen, wo das herkommt. Natürlich, also jetzt auch das Mad-Comic ist einfach, ne, als Kind habe ich das Mad-Comic gefeiert, so, ne? Also so.
Wie heißt der Typ nochmal?
Alfred E. Neumann, ne? Genau. Das Comic hieß Mad, genau, und nicht er, den ich da gemalt habe. Und das war auch schon einfach so ein bisschen Skater-mäßig und, oder es waren wahrscheinlich auch irgendwelche Illustratoren, die nachher für irgendwelche Skater-Decks oder so Designs gemacht haben. Und das war einfach auch einfach so anders als Mickey Mouse oder was es sonst so gab, ne, als Disney-Comics. So. Und das hat mich natürlich geflasht. Warum das heute wieder auftaucht in meinen Bildern, kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil das sind einfach so Sachen, die einfach in meiner Schublade liegen und ich immer irgendwas ausprobiere und in den Leinwänden Ideen jetzt so, die dann auftauchen, weil sie, wie jetzt auch bei dem Matt einfach dann, oder bei Alfred E. Neumann halt die Idee erzählen von, oder das Motiv, das ganz gut zusammenpasst, ohne es jetzt weiter im Detail, das, die Leinwand zu erzählen, ist ja auch albern, wenn man sie nicht sieht.
Ja.
Aber es sind auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich sage, so alles klar, geil, Mickey Mouse muss ich jetzt immer malen, sondern das ist einfach, passte in dem Moment. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es fühlte sich in dem Moment gut an und nächstes Mal, vielleicht hätte ich einen Tag später was ganz anderes gemacht.
Also bei mir ist es so, ich baue hier und da auch gerne mal einen Comic-Charakter ein und oftmals eben auch Charakter aus einer Zeit, wo ich als Jugendlicher vielleicht so in dem Moment war, oder was heißt Jugendlicher, sogar noch früher, also als Kind, als ich so das erste Mal so richtig eine Checkung davon bekommen habe, wie sich so eine popkulturelle Welt öffnet. Also irgendwie dieser Moment des Entdeckens, ja, ist halt einfach so geil. Und manchmal glaube ich, man will da irgendwie zurück. In dem Moment, wo man sowas malt, sucht man wieder diese Emotion, die damals ja mal da war. Das weiß ich nicht, ist es bei dir vielleicht auch so, dass du halt, wenn du jetzt einen Sylvester the Cat malst oder, ja, gut, wie heißt der, Neumann?
Alfred E. Neumann.
Ja, beamst du dich da zurück in eine Zeit, wo für dich halt geil war, wo du Emotionen halt hast?
Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist viel zu überlagert von 100.000 Mal Matt gesehen, Mickey Mouse oder was auch immer du siehst. Also dafür hat man das in den letzten 10, 20 Jahren viel zu oft gesehen, als dass ich irgendwie dann in dem Moment daran anknüpfe. Also es ist jetzt eher gerade so, dass ich so einem Blog folge mit den ganzen alten Skateboard-Decks und Designs und da ist es wirklich so, da sehe ich so ein altes Board und ich weiß sofort, wer es gefahren hat aus meinem Freundeskreis und ich habe das Gefühl, ich kann auch die Rollen riechen, ne? Also so, da habe ich wirklich so einen krassen Backflash irgendwie gerade so, dass ich so denke, so wow, ich weiß noch genau, wie der Sommer sich angefühlt hat und so. Aber jetzt bei diesen Leinwand oder bei diesen Comics aus meiner Jugend oder sowas habe ich das überhaupt nicht, weil ich sie wahrscheinlich oder weil sie einfach auch in unserer Popkultur ja einfach hoch und runter strapaziert werden und überall zu sehen sind. So, da ist jetzt nicht so dieses, wie bei diesen Skateboard-Designs, ne, so eine Screaming Hand oder sowas, wo du denkst, wow, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal gesehen habe und wie das Gefühl war. Das ist tatsächlich bei diesen Arbeiten bei mir überhaupt nicht so.
Wieso hast du nicht versucht, im Skateboard-Bereich eine Karriere anzustreben? Hättest du ja auch Skateboard-Design machen können?
Ja, gute Frage. Nie drüber nachgedacht. Ne? Also vielleicht tatsächlich, weil es einfach irgendwie das eine das andere komplett abgelöst hat damals.
So
gut wie. Also es war dann einfach hinter mir oder hinter uns gelassen. So, es war, also ich habe heute auch noch ein Deck oder zwei und Roller ab und zu nochmal irgendwie, ne, so zur Tankstelle oder so. Aber so skaten wie früher, das geht natürlich, oder geht beim kriege ich nicht mehr so hin.
Das Ergebnis ist wahrscheinlich unterschiedlich.
Ja, voll.
Die Verletzungsgefahr ist ein bisschen höher.
Viel höher, ne? So ist halt alles etwas eingerostet. Ja.
Okay. Jetzt haben wir über Comics gesprochen. Wir haben über Kunst gesprochen. Du bist einfach echt ein sau vielseitiger Typ, so. Wie sieht es mit Musik aus? Also spielt Musik in deinem Schaffensprozess heute eine Rolle? Oder also hörst du generell Musik beim Zeichnen, beim Malen? Gibt es sowas wie einen Soundtrack für dich, wo du sagst, es ist vielleicht auch etwas, was deinen Style beeinflusst?
Nee, also ich bin selber überhaupt nicht musikalisch. Ich höre natürlich super gerne Musik, wenn ich irgendwie zeichne, aber auch jetzt nicht, dass ich sagen könnte, nur die einen Sachen. Und auch da, also ich höre natürlich gerne auch Rap-Sachen, ich höre gerne deutsche Sachen, auch ältere Sachen so, aber ich höre auch elektronische Musik oder also alternative Sachen, so, ne? Also es ist halt, da bin ich echt nicht so festgefahren. spielt eine Rolle, aber nicht so. Ich bin halt nicht musikalisch oder habe da, also das wird nicht Einfluss auf meine Arbeit, würde ich sagen.
Okay. Wir haben jetzt über verschiedene Aspekte deiner Kunst gesprochen. Du bist sehr vielseitig, das haben wir auch schon gelernt. Du machst verschiedene Dinge. Du bist aber letzten Endes ja hauptberuflich Grafikdesigner. Das ist so deine große Konstante auch. Und du hast diesen Skill für Graffiti-Projekte eingesetzt. Ganz aktuell ein ganz wichtiges Buch, was rauskam, Eine Stadt wird bunt. Vielleicht haben das auch viele da draußen schon mitbekommen. Da geht es um die Graffiti-Geschichte Hamburgs zu einer bestimmten Epoche. Und du hast dieses Buch gestaltet. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es dazu? Und wie war der Prozess? Wie war diese Genese des Buchs?
Ja, es ist, glaube ich, schon 4, 4,5 Jahre her, dass die Jungs von Eine Stadt wird bunt auf die Idee kamen, dieses Projekt zu machen. Und ich hatte es auch mitbekommen am Anfang, ohne dass ich, da wurde ich nur gefragt, ne, irgendwie was, ob ich Stuff irgendwie abgeben kann, alte Bilder und so. Und ein paar Wochen später, glaube ich, oder sowas, kamen die dann auf mich zu und hatten dann, denen fehlte dann halt noch der Layouter dafür, das ganze Projekt, und hatten mich dann halt gefragt, ob ich da mitmachen will, was ich natürlich in dem Moment auch super gerne angenommen habe, weil es natürlich auch eine Herzenssache ist, ne? Also so ein Projekt mit den Jungs zu machen, die teilweise auch meine Freunde sind, so, und das war dann einfach wirklich so, okay, geil, super gerne, ne? So, und wie ich auch schon meinte, also gerade dieses mal Typografie auf so ein Level zu heben, irgendwie, weil das Buch ist ja schon, geht da eher in eine wissenschaftliche Abhandlung als jetzt in Magazin, ne? Und das war natürlich auch sehr reizvoll. Also einmal irgendwie sowieso das Thema so abzuhandeln mit den Jungs, aber natürlich auch irgendwie das typografisch und einfach so zu machen, dass es alles funktioniert, ne? Das ist ja eigentlich so das Ziel eines Grafikdesigners, ne? Ob du jetzt einen Flyer machst oder was auch immer. Ziel ist ja, die Botschaft rüberzubringen oder die Information. Und das hat natürlich auch mega Spaß gebracht. Also das war ein sehr langwieriges Projekt. Also ich habe, glaube ich, noch nie so lange an irgendeinem Projekt gearbeitet. So. Aber das, was da am Ende bei rausgekommen ist, und also es ja, war super. Und jetzt ist es fertig, auch schon ein bisschen länger.
Mal in Zahlen gesprochen, wie viel Zeit hast du da reingesteckt?
Ich habe mir jetzt keine einzelnen Stunden aufgeschrieben, aber es über 3 Jahre ging das auf jeden Fall. Natürlich auch mit Zeiträumen, wo dann, ja, ne, wo nichts passiert ist. So. Also ich habe noch nie in irgendeinem Projekt so viel Zeit gesteckt und so viel Liebe einfach auch, ne? Weil es halt dann einfach, also auch der Anspruch von den Jungs sehr hoch war. Und das ging bei mir natürlich, also da habe ich offene Türen für, ne? Ich habe selber einen hohen Anspruch an meine Arbeiten so, und kann ich gar nicht in Zahlen sagen, aber es hat viel, viel Zeit gekostet, und es wurde ja auch immer größer, ne? Also die ganze Geschichte ist ja über eine Crowdfunding finanziert worden, da waren das aber noch die Hälfte an Seiten eigentlich so, und da kamen immer mehr Sachen dazu, immer mehr Bilder, immer mehr Geschichten, die irgendwie ins Buch mussten, und so wurde es immer größer. Und
schon so ein Goliath-Projekt, das Buch wiegt ja, glaube ich, fast 4 Kilo oder so.
Ja, genau, also wenn du
unglaublich
was brauchst, um was zu pressen, dann kannst du ja auch das Buch kaufen. Ansonsten kaufst du es dir, weil du irgendwie die Geschichte von der Hamburger Graffiti-Geschichte-Szene entdecken möchtest.
Also dieses Buch bewältigt ja auch eine Flut an Bildern, auch an alten Bildern, alte Fotos. Die mussten ja digitalisiert werden. Warst du in diesem Prozess auch irgendwie mit drin? Weil das stelle ich mir auch ziemlich painful vor.
Also das jetzt alles so zu scannen und so, das ist nicht meine Arbeit gewesen. Aber es gab ein paar Photoshop oder ein paar Bilder, die wir, auch die Jungs teilweise, dann retuschiert haben oder zusammengebastelt haben, die so einfach nicht existiert haben, ne? Also das ist dann eher eine, also da waren dann eine Reihe fotografierter Zug irgendwie, der immer jedes Bild etwas schräg war, wo dann einfach auch teilweise einfach immer Dachstücke gefehlt haben oder so.
Ja.
Und auf der Ausstellung, die ja auch zu dem Buch gehört, die ja auch gerade ist, und auch im Buch ist das Bild drin, da ist das dann komplett. Und man denkt so, das war schon immer so, es ist einfach ein fertiges Foto so. Und da sind auch in Stunden, das kannst du dir gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, so wie viel Arbeit da reingeflossen ist, wie viel Photoshop-Kram auch um diese Bilder. Also es sind viele Bilder auch drin, die ja nie so abgelichtet worden sind, nie so gezeigt worden sind, weil sie nie, also weil die Leute das nie aus ihrem Fundus rausgegeben haben, ja, dass dann ja auch alles erstmal dann auch digital, also die meistens ja auch die Negative oder die Dias gescannt worden sind und auch in der Qualität dann zusammengefotoshoppt sind. Ne? Also in der Zeit wurden die Sachen ja eher mit Tesafilm zusammengeklebt und dann in Mac gedruckt oder so. Und also da ist auf jeden Fall auch echt viel Arbeit reingeflossen. Bei einigen Montagen oder Photoshop-Retuschen war ich dann auch dabei. Die meiste Arbeit haben aber die anderen Jungs übernommen. Ich habe die Gestaltung gemacht, die Typografie, den Satz und die Seiten aufgebaut.
Ja, ist ja schon krass genug. Also die Arbeit ist mit Sicherheit jetzt nicht die, wie soll ich sagen, also die ist ein bisschen undankbar, weil man vieles ja nicht sieht von dem, was du da tatsächlich geleistet hast. Also wenn man so ein Buch in die Hand, wenn man so ein Buch durchguckt und man sieht jetzt Textblöcke, dann, ja okay, nimmt man halt so hin. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel du da rumgefeilt hast, damit die Information auch so aussieht, wie sie am Ende aussieht. Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig in der Form, wie das Buch jetzt geworden ist. Ich möchte da, ja, möchte da jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas behaupten, was nicht so ist, aber ich glaube schon, dass es sowas in der Form vorher noch nicht gab, in der Qualität und in der Tiefe, was jetzt so Graffiti-Bücher angeht. Ich glaube, die waren, wenn dann, wesentlich fokussierter halt auf bestimmte Teilbereiche oder halt einfach nicht so umfangreich. Also da habt ihr tatsächlich was für die Ewigkeit gemacht, habe ich so das Gefühl. Ich bin sehr gespannt. Große Empfehlung an euch da draußen, dass ihr euch das Buch definitiv mal reinzieht. Die Ausstellung gibt es in Hamburg zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Podcast-Folge. Ich denke, die wird dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder in den Archiven verschwinden. Aber so ist es halt, ne? Dafür bleibt das Buch. Also große Empfehlung an der Stelle. Hast du jetzt im Rückblick, ich meine, du bist ja eben Hamburger und bist hier aufgewachsen, hast ja ganz am Anfang der Folge schon gesagt, also du bist so ein Aborigine hier, hat die Arbeit an dem Buch und sozusagen die Beschäftigung mit Graffiti-Geschichte in Hamburg, hat es deine Perspektive nochmal verändert? Also siehst du jetzt anders, was passiert ist die Jahre über?
Ja, absolut. Weil einfach da eine ganze Generation vorher war, die ich einfach überhaupt nicht mitgeschnitten habe. Also liegt natürlich einmal daran, dass es kein Internet gab und die ersten Magazine zwar noch einige von den Oldschoolern vielleicht da drin hatten, aber es dann auch heute weiß ich, dass das dann sozusagen die Generation davor war, aber ich weiß auch, dass ich damals mir die Max angeguckt habe und dachte so, boah, nee, das finde ich nicht geil so, aber eigentlich waren es dann sozusagen die Generation davor und es waren halt irgendwie nicht nur so ein paar Leute, sondern es waren einfach richtig viele Writer, die richtig geile Pieces gemalt haben so. Und diesen ganzen Einblick, den hatte ich ja vorher, also auch natürlich alle, die jetzt dieses Buch sich angeguckt haben, die konnten, oder die meisten konnten natürlich gar nicht so diese Sicht darauf haben. Und das hat mich natürlich total geflasht, so dass es da einfach, unabhängig davon, dass es natürlich auch immer so, Hamburg ist jetzt zwar eine große Stadt so, aber ja auch nicht Berlin oder so, ne? So, aber trotzdem gab es einfach Ecken oder teilweise ja auch schon ein paar Straßen weiter, irgendwelche Leute so, die gemalt haben, die ich aber gar nicht mitgeschnitten habe. Ne? Irgendwelche Oldschooler, die einfach schon die ersten wichtigen Grundsteine gelegt haben für uns dann später und so. Und das ist auf jeden Fall so, dass ich das ohne das Buch nie gecheckt hätte und nie mitbekommen hätte. Ne? Und so geht es ja wahrscheinlich vielen Leuten, die das betrachten, genauso, weil diese Sachen einfach, also ich weiß gar nicht, wann die ersten Graffiti-Mags so losgingen, war wahrscheinlich Anfang der 90er so, also und davor halt, aber diese ganze Generation aus den 80ern, die eigentlich so 84 mit dieser klassischen Welle angefangen haben, da gab es dann wahrscheinlich auch finanziell, war es ja gar nicht möglich, Magazine herzustellen, Fotokopien, so weiß ja selber, wie das früher war. Es war dann alles schwarz-weiß und in der Mitte gab es dann mal eine farbige Seite. Das war dann aber schon in den 90ern und davor weiß ich gar nicht, was für Möglichkeiten es gab, günstig einigermaßen sowas zu reproduzieren. Ne?
Es war schier unmöglich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Es gab ja diese Alkoholabzüge noch in der Schule.
Die so übelst gestunken haben.
Ja, genau. Ja, aber so hättest du ja damals kein Magazin machen können für Lau oder so. Und dann kamen ja irgendwann die ersten Farbkopierer und so. Und dann konnte man, oder denke mal, dass das so Hand in Hand ging. Und also das war schon auch für mich schon faszinierend, ne? Was da irgendwie vorher schon passiert ist und was für krasse Bilder die gemalt haben. Ne? Und man das gar nicht so mitbekommen hat.
Jetzt bist du schon sehr, sehr lange dabei. Ich meine, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von locker 30 Jahren, die du aktiv bist.
Ja.
Du kannst dich immer noch motivieren, du kannst immer noch dich neu erfinden. Das ist schon mal gute Leistung, würde ich sagen, nach 30 Jahren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist halt elementar wichtig dafür, dass du deine Kunst so machst, wie du sie machst? Also wir hatten schon über Inspiration gesprochen, wir hatten über die technischen Aspekte gesprochen, aber gibt es noch was, was dir halt einfach elementar wichtig ist in der Art und Weise, wie du Kunst machst? Also gibt es da so
ein neues O zu machen, weil noch ein neues O kommt, ein neues H, ein neues M, so bei mir, ne? Also das so, das ist halt immer der Anfang, ne? Wenn ich ein neues, wie bei einer Typografie, wenn ich einen neuen Buchstaben vorne setze, dann versuche ich im Hintergrund die anderen auch etwas anders aufzubauen oder passend dazu aufzubauen. Und dieser Anspruch für mich dieser Reiz, was Neues rauszukitzeln, ne? Aus diesem Grundbaustein, den man hat, ne? Also seine eigenen Flow oder so, das ist eigentlich so mein Treibstoff und mein Rezept oder was mich immer begleitet, dass ich immer wieder irgendwie Bock habe, neue Kombinationen zu machen, weil es für mich wird mich halt einfach selber langweilen, mich seit 30 Jahren selber zu kopieren. Ja. So, ja. Also ich, alles cool für die, die das machen, so, aber für mich ist das, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst aufgehört zu malen, wenn ich diesen Anspruch nicht hätte oder irgendwie immer wieder Bock hätte, was Neues rauszukitzeln oder irgendwie mich selber zu toppen. Also, ne? So, das ist so eine Challenge mit mir selber einfach.
Stichwort Qualität, wann ist ein Style für dich perfekt?
Nie.
Aber Qualität ist dir schon wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich schon immer, also nicht immer, aber so seitdem ich wirklich dann legal irgendwie mich hingesetzt habe und gesagt habe, so ey, der Sketch, den ich hier zu Hause gemacht habe, so da muss auch so an der Wand aussehen. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es ist für mich einfach auch viel wichtiger irgendwie, dass die ganze Produktion so an der Wand ist und ich mich im Prinzip, ich damit glücklich bin und mich selber nicht kopiert habe. Und es ist einfach, ich freue mich, und im Nachhinein ist es einfach so, ich freue mich eigentlich viel mehr darüber, dass ich dann so Evergreens sozusagen gemacht habe, wo mich nach 15, 20 Jahren irgendwelche Writer aus Deutschland darauf ansprechen und sagen so, Digga, das Bild damals so, ich Gänsehaut oder so, wo ich denke so, ja, geil, so, weißt du, so, dann stelle ich mich lieber irgendwie ein, zwei Tage länger an die Hall oder an meine Wände oder wo auch immer und mach was, wo ich dann auch eben, wo die Leute sagen so, wow, das Bild von damals, kann ich mich noch genau dran erinnern, als wenn ich jetzt irgendwie mich immer wieder selber kopiere, ne? Also nicht, dass das jetzt das Ziel ist, aber es ist halt so der Lorbeer, an dem man dann irgendwie kriegt und denkt so, ja, wow, cool, andere Leute sehen es genauso und feiern es. Und das ist halt einfach echt für mich einfach meine Herangehensweise, irgendwie Bilder, also nicht jeden Tag irgendwie ein Bild zu produzieren, sondern lieber dann irgendwie nur eins im Monat und zu sagen, so, ey, ne, so, das ist halt mein Output des Monats und nicht irgendwie, guck mal, ich kann jeden Tag ein Bild malen, also das
schockt mich nicht. Wo siehst denn du dich in 5 Jahren?
Wahrscheinlich genau da, wo ich jetzt bin, noch alles ein bisschen versierter.
Also die Messlatte noch höher.
Ja.
Noch höher und noch höher. Genau.
So, wirklich, ne? Ein bisschen mehr vielleicht auf Leinwand, bisschen auch da ein bisschen neu entdeckt oder ein bisschen Post-Graffiti, was ich eben schon meinte. Also im Kopf habe ich da schon so ein bisschen abstrakte Sachen, so die irgendwie dann, die ich aber erstmal ausprobieren muss, bevor ich sie irgendwie zeige. Oder die ich auch schon ausprobiere, aber noch nicht raushaue, weil ich halt irgendwie nicht davon überzeugt bin, dass es halt irgendwie das ist, was ich zeigen will oder wo ich selber mit glücklich bin.
So, lieber Ohm, ganz fertig bist du allerdings noch nicht. Wir haben natürlich noch unsere One-Liner einmal in einer Linie durchgezogen, wie das Haar bei Who. ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Beste an Hamburg ist...
Ist alles schnell erreichbar.
Stell dir vor, du bekommst eine eigene Sprühdose, eine eigene Farbe. Was wäre das?
Ohms Pink. Pink ist the Pink in der Sprühdose.
Das Schlimmste an Graffiti ist...
Wenn jemand vorbeikommt und sagt, so, das ist ja ganz schön... Aber die Tags.
Okay, dann der größte Einfluss auf deinen Graffiti-Style war?
Typografie, ganz bestimmt.
Dann würde mich interessieren, der größte Unterschied zwischen Leinwand und Wand ist?
Die Zeit, die ich habe und die Ruhe, die ich mir da nehmen kann.
Was ist dir lieber, 3D-Blöcke oder Schatten?
3D.
Du liebst 3Ds, oder?
Es gibt ihm halt eine ganz andere Tiefe. Für mich ist dann irgendwie ein Schlagschatten, gehört eher zu einem Bombing oder so.
Cantu oder Chase?
Cantu.
Achtung, Stieber Twins, Zitat coming in. Writer, die Writer beiden sind, ...
Toys.
Adrenalin oder ein Tag an der Hall?
Ein Tag an der Hall, mittlerweile, ja.
Kleine Hamburg-Frage jetzt. Geht zwar nicht um Bauwagen, aber trotzdem, was läuft? Hamburger S-Bahn oder Hamburger U-Bahn?
Hamburger U-Bahn.
Alles klar, und jetzt stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest zu irgendeinem Punkt deiner Graffiti-Karriere zurückreisen. Wohin?
Genau da, wo ich angefangen habe, wirklich.
Und weil wir gerade schon so ein bisschen rumspinnen, stell dir mal vor, du hast eine Superkraft. Was wäre das?
Fliegen.
Warum fliegen?
Da gibt's was Geileres als zu fliegen. Ich meine, guck dir mal so einen Vogel an, so ist doch einfach, mehr geht nicht.
Dann die Frage muss natürlich auch, die beste Zwei-Farben-Color-Kombi aller Zeiten ist?
Schwarz-Silber.
Und dann hier bin ich auch immer gespannt, was kommt. Anti-Style ist in meinen Augen.
Gruselig.
Alright, und jetzt noch unsere Klassikerfrage, natürlich wie für alle. Stell dir mal vor, Graffiti wäre ein Gericht, also ein Essen. Was wäre das?
Sushi.
Oh, okay. Und was wäre dann Street Art?
Pommes.
Ja, auch Schmacker. Dann, dein All-Time-Favorite Graffiti-Magazine ist?
Backspin.
Das letzte Lied, das in deinem Player gelaufen ist, war?
Von Monophonic Sage Motel.
Und eine allerletzte Frage, dann hast du es auch wirklich geschafft. Ein Tipp, den ich meinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben würde, wäre?
Setz immer eine Maske auf.
Yo, KG. Und was ist das erste Hamburger Hip-Hop-Lied, was dir jetzt in den Sinn kommt?
Eieiei. Ah, da gibt's einige auf jeden Fall. Ich hab so direkt so ein paar alte Sammy Deluxe Eimsbusch-Tracks im Kopf gehabt. Ja, und witzigerweise irgendwie auch so ein bisschen die martialische Star-Wars-Melodie im Hintergrund. Weil bei dem Yoda der Serifen du warst, oben im hohen Norden, weil der geile Begriff, der Yoda der Serifen, ich lag ja unterm Tisch. Ja. Klingt auf jeden Fall wild. Ja, du hast ihn besucht.
Ja, ich war tatsächlich in den heiligen Hallen im Labor des Professor Dr. Ohm. Und habe ihm ein bisschen über die Schulter schauen können und das war wirklich sehr inspirierend und ich muss sagen, wenn man jemanden die Definition von Bescheidenheit zusammentragen möchte, dann würde ich ihm mal den Mr. Ohm vorstellen. Mhm. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie man trotz dieser Skills, trotz dieser Vita so humble sein kann und so tief stapelt. Aber gut, ich meine, es ist halt auch ultra sympathisch an der Stelle, muss man mal ganz klar sagen.
Fand ich auch. Sehr bodenständiger Typ, sehr gechillt. Und ja, wie du schon sagst, die Skills, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Seit 93 malt er diesen Namen schon, ey, wie krass. 30 Jahre, Mann. Das ist schon auch eine Ansage.
Okay, Mann. Fehlt jetzt bei mir auch nicht mehr so viel. Aber trotzdem, ich meine, das waren entscheidende Jahre. Das wird ja auch im Gespräch am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich an die Stelle jetzt noch gut erinnern kannst, da geht es ja darum, dass er sagt, da gab es so ein paar ältere Dudes und die waren halt so 2-3 Jahre länger dabei und waren dann schon so voll die Heroes und so. Und ich meine, ganz ehrlich, in der Zeit waren 2-3 Jahre, waren echt Lichtjahre, ja, wirklich. Weil ich meine, da hattest du diesen krassen Wissensvorsprung.
Aber was für ein krasses Umfeld das gewesen sein muss, so Mitte der 90er in Hamburg. Und wie er schon gesagt hat, alle in seiner Hood waren irgendwie am Skaten oder am Malen oder beides. Das muss voll der Subkultur-Schmelztiegel gewesen sein. Dazu noch diese Hamburger Stadtkulisse.
Das war ja sogar Ende der 80er, Mann. Ja. Also das ist ja nochmal eine andere Ausnahme. Ich meine, 87, 88, Skateboardkultur in Deutschland, ey, da klingelt's bei mir. Ne? Das war so die Zeit der Monster-Münster-Skateboard-Meisterschaften und Titus. Und weißt du, da ging's richtig ab so. Mhm. Und also da war das tatsächlich einfach auch eine krasse Mainstream-Kultur ein Stück weit. Es gab viele Veranstaltungen in Deutschland und wie du sagst, in diesem Schmelztiegel aus Skateboarding und ja, irgendwie jeder hatte ein Edding in der Hand und so. Ich meine, das war halt, muss krass gewesen sein.
Und irgendwann geht's dann los und dann malt man seinen ersten Bauwagen und hat einen Bauwagen am Laufen. Das fand ich halt auch geil. Keine Trains, so, sondern alle haben dann ihre Bauwagen geburnt, die dann durch die Stadt gefahren sind. Auch direkt Kopfkino.
Da musste ich auch richtig schmunzeln, weil tatsächlich waren ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich kann mich gut dran erinnern, dass meine ersten Versuche auch auf Bauwägen stattgefunden haben.
Bei mir auch, die sind noch nie gefahren irgendwohin, die standen da immer nur rum.
Oh Mann, ja, sorry nochmal an alle da draußen, deren Bauwägen dann irgendwelche Toy-Pieces drauf hat.
Ja, war ein echter Crow, ich meine, hey, ist jetzt vielleicht was wert drin.
I hardly doubt that. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeit. Ne? Das kann man schon mal festhalten. Mhm. Und das war halt im Prinzip eben genau in so einer Epoche, als wir in diesen verschiedenen Städten in Deutschland ja wirklich sehr autonome Entwicklungen hatten.
Ja.
Und er war da quasi mittendrin, ne?
Auf jeden Fall. Und es hat mich total abgeholt. Ich konnte mich da richtig reinversetzen in so ein paar Sachen aus dieser Anfangszeit, die er erzählt hat. Also erstmal diese Doku Lost in Music, die habe ich auch weggesuchtet. Die hatte ich auch auf VHS. Und ich glaube, sehr viele Menschen, die ein bisschen ältere Semester sind und into Hip-Hop, kennen die auf jeden Fall noch. Die war schon so eine Benchmark damals. Man hat ja wenig in den Mainstream-Medien irgendwie gefunden. Und das war dann mal so eine Doku, die einem echt so die Netzhaut weggebrannt hat, als die lief damals in meinem Kinderzimmer. Mhm. Das weiß ich noch.
Da schwelgen wir wieder in unserem Retro-Gesoße. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, sorry.
Auch dieses sich treffen und mit Copics und jeder hat nur drei Farben und dann muss da getauscht werden. Und es wurde voll penibel auf die Stifte geachtet. Heutzutage mit den ganzen No-Name-Brands und günstigen Kopien so ist das ja nicht mehr so. Aber damals, ich weiß noch, so meine ersten 5 Copics, die waren so mein Heiligtum. Die habe ich gehütet wie mein Augapfel und die durfte ich auch nirgends vergessen und so.
Das ist ja auch eine Erkenntnis aus den vielen Folgen unseres Podcasts. Am Ende des Tages ist es eben so, dass für alle unsere Interviewgäste in unserem Podcast es halt diesen einen Moment gab, wo man irgendwie emotional in so eine Schwingung gebracht wurde, dass man halt Bock drauf hatte, das wirklich komplett krass durchzuziehen, da Bock drauf verwendet hat, eben sich da ins Detail reinzuarbeiten, die Extrameile zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also dieses sich da wirklich reinfuchsen, sich richtig rein, wie hast du es so schön gesagt, sich so richtig reinsuchten.
Ja.
Ich meine, das sind halt Dinge, da brauchst du halt einen Impuls dafür. Und diesen Impuls, der kann halt eben aus verschiedenen Richtungen kommen. Mhm. Für manche war es eben die Musik, für andere waren es irgendwelche Skateboard-Designs, für andere Leute waren es irgendwelche Bücher, Magazine, whatever. Ne? Ich meine, es gibt so viele Quellen, auf die man da irgendwie gründen kann, aber diese Momente braucht's halt eben. Ich glaube, die braucht's heute auch noch. Nur, dass, ja, vielleicht ein Stück weit, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen Magie halt verloren geht, ne? Weil es diese Omnipräsenz halt gibt und diese dauernde Verfügbarkeit von theoretisch allem, ne? Da bist du ja auch irgendwie lost. Ist ja auch krass.
Und natürlich kommt ein bisschen wahrscheinlich auch dazu, dass so dieser Zauber des Anfangs, der verfliegt halt einfach so. Am Anfang hat das immer so diesen Abenteuerscharme und irgendwann hast du dann halt aber auch alles für dich entdeckt, so ein bisschen. Klar, treibt dich die Liebe zu dem Ding weiter an, aber diese ersten Schritte, die sind natürlich immer mit so einem ganz besonderen Zauber. Geil natürlich, wenn man dann auch sehr früh wie Ohm auch direkt eigene Wände hat und sich da irgendwie austoben konnte, denn das ist ja sicher auch ein Problem, dass viele KünstlerInnen, WriterInnen, die anfangen haben, dass die Dinger eben am nächsten Tag wieder weg sind. Ne? Und wie es schon gesagt wurde, auch sehr oft in unserem Podcast, bei so einem Piece on the Hall, wo du ein paar Stunden hast, das am nächsten Tag vielleicht wieder weg ist, da hängst du dich natürlich nicht so rein wie bei einer Wand, wo du weißt, so, das ist deine, da kannst du auch jetzt 2 Monate theoretisch an dem Bild malen.
Mhm.
Und das bringt die Skills ja auch nochmal irgendwie auf ein ganz anderes Level, wenn man da Zeit hat, sich rein zu fuchsen und alles auszufrickeln.
Ja, du, für mich ist das so ein bisschen die Quintessenz des gesamten Gesprächs, dass er halt jemand ist, der, egal was er gemacht hat, ich glaube, der hat einfach gemacht, so, weißt du, er hat es einfach durchgezogen.
Mhm.
Der hat sich aus allem, was er gemacht hat, was rausgezogen. Er hat es irgendwie weiterverarbeitet und hat da sein Handwerk draus gemacht. Generell Handwerk ist auch so was, was für mich so über dem gesamten Podcast schwebt, so, ja, dieses totale detailversessene, präzise Handwerk, das ist etwas, was wirklich krass mit ihm zu tun hat und wo er da auch wirklich hart dafür gearbeitet hat. Und er hat sich halt nie wirklich groß um diese Inszenierung außenrum gekümmert. Und das ist was, was ihn schon unterscheidet, finde ich, zu anderen oder von anderen Writern.
Ja.
Dass für ihn quasi die Substanz, das, was er tut, seine Kunst, sein Werk quasi, das war immer im Mittelpunkt gestanden und sein Craft und dass er das irgendwie weiter fortsetzt. Ich glaube, er sagt es an einer Stelle im Interview ja auch ganz schön.
Ja.
Naja, ich werde in ein paar Jahren genau dastehen, wo ich jetzt stehe, halt aber nur mit mehr Skills so. Und das ist, finde ich, schon echt bezeichnend. Ne? Also das ist etwas, was so gar nicht irgendwie in unsere Zeit passt, dass eben dieses Inszenieren, dieses dauerhafte Rauspushen und sich hochjazzen und hochpimpen, dass das bei ihm eigentlich keine Rolle spielt. Also ich meine, klar, man, wir stellen uns ja alle da, ne? Und er stellt sich auch irgendwie da und zeigt sein Zeug so. Aber halt sehr punktuell, sehr pointiert und er hat da keinen Bock auf so Shishi. Das ist schon etwas Besonderes mittlerweile, muss man ganz klar sagen.
Auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, immer noch down to earth und einfach so vielseitig aufgestellt. Und trotzdem fängt alles, egal was er macht, immer mit einem Bleistift an. Das fand ich, selbst wenn er dann irgendwie später aufs Procreate oder was auch immer für ein Programm umsteigt oder was immer er macht, am Anfang steht immer ein Blatt Papier und ein Bleistift.
Ja, total. Ich meine, ich war ja bei ihm daheim und durfte mir dann auch so ein bisschen seine Pinnwände anschauen und studieren. Und tatsächlich ist das, was er da auch im Podcast sagt, ist bei ihm auch wirklich Praxis. Soll heißen, dass er sich seine Styles wirklich genau anschaut, analysiert, guckt, ob der Rhythmus stimmt, ob die Grauwerte stimmen. Er spricht ja auch von Grauwerten, von diesem Verhältnis zwischen Freiräumen und sozusagen dunklen Stellen. Weißt du, was ich meine? Also halt belegten Stellen. Und dass das alles in einem Rhythmus steht, dass das alles in einer sauberen Struktur, in einer sauberen Architektur steht, ist immer total wichtig. Und das sieht man halt den Bildern am Ende des Tages auch an. Also was auch wiederum heißt, und ey, da muss ich mir halt auch selbst an die Nase fassen beispielsweise. Ich meine, ich denke da halt voll wenig drüber nach eigentlich. Oder ich bin da total oft flapsig und denke mir so, Hauptsache ich mache halt so meine Fingerübungen und irgendwas kommt schon bei raus. Aber dieses Studieren, dieses wirklich akribische dran arbeiten, das ist wirklich was, was mich total abholt, was mich total inspiriert und was mir auch zeigt, dass es eigentlich ziemlich egal ist, wie weit du schon bist und wie lang du schon was machst. Du kannst immer nochmal drauf schauen. Du kannst immer nochmal die extra Meile gehen und nochmal überlegen und mal gucken, ob kann ich nicht doch noch ein bisschen was rausholen und kann ich nicht doch noch irgendwie ein bisschen dran feilen. Also das ist halt das, was am Ende so diese Gänsehaut auslöst. Da sind wir mal ganz ehrlich. Diese letzten 10-15%, die machen dann das Bild so geil und so tight und so fresh, dass du dir denkst, so, wow, geil, mega, ja, das ist so richtig Burner. Weißt du, dieser Burner-Moment.
Da hat ihm sicher auch sein beruflicher Background nicht geschadet, ne? Wenn man sich eben immer wieder auch beruflich mit Typografie auseinandersetzt, dann ist Grauwert eben auch mehr als wie für die meisten Writer nur ein Podcast-Name.
Ja, an der Stelle auch Props an Steff.
Nicer Podcast auf jeden Fall.
Ja, klar,
Mann. Und ja, völlig verständlich, dass seine Styles dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht aufgeräumter daherkommen als so ein crazy Freak-Out-Wild-Style, wo du irgendwie gar nicht an Proportionen erkennst. Ich glaube, an einer Stelle hat das auch mal so ein bisschen in Worte gefasst, Typografie und New York-Flavor, so in Kombi. Ich finde, das beschreibt seinen Style eigentlich ganz geil, weil er auf jeden Fall diese aufgeräumten typografischen Elemente und diesen Touch immer noch drin hat, aber es hat halt trotzdem diesen funky New York-Graffiti-Flavor immer.
Ja, an der Stelle noch, ich hatte ja so ein bisschen im Backstage-View, weil ich halt da war und ich auch in seinem Atelier sein durfte. Ja. Und Leute, ihr könnt darauf einiges gefasst machen. Also der arbeitet wirklich an eigentlich einem komplett neuen Oeuvre mit Dingen, mit Skulpturen, mit Stuff. Also da kommt einiges auf uns zu. Und ich finde es absolut bewundernswert, dass er nach eben, wie du ganz am Anfang ja schon richtig gesagt hast, ich meine, 30 Jahre ist halt echt eine Bank so, ne? Dass man sich nach 30 Jahren immer noch motiviert und immer noch Vollgas gibt, um seine Qualität noch nach oben zu schrauben, um sich nicht damit zufrieden zu geben, dass man halt irgendwie die Schulterklopfer bekommt, so, weißt du? Also ich finde schon, das ist einfach eine Tugend. Und generell so das Thema Tugend und Arbeit, Ethik, so, das ist etwas, was auch für mich so mit diesem Hamburg-Besuch total krass zusammenhängt. Ich war ja auch bei dieser Ausstellung, Eine Stadt wird bunt.
Ja.
Hab dann da auch ein paar Protagonisten ja kennengelernt, die auch das Buch gemacht haben. Und das war wirklich echt krass derbe so, weil, also aus meiner Warte, aus meiner Perspektive, habe ich noch nie das gesehen, dass eben mit so viel Hingabe und so viel Präzision eine Ausstellung erarbeitet wurde, dass da so kunsthistorisch gearbeitet wurde, dass da so umfassend, naja, man sagt so neudeutsch, holistisch an das Thema rangegangen wurde. Das ist wirklich was, wo ich mir denke, boah, leck. Also da können sich andere Städte wirklich noch eine Scheibe abschneiden oder ich hoffe auch, dass andere Städte da nachziehen und ähnliche Projekte realisieren. Ja, aber klar, ich meine, du hast halt auch dann in Hamburg so Dudes wie den lieben Daim, ja, Schrägstrich Mirko, der natürlich auch total akribisch ist mit dem, was er da tut. Und das siehst du halt, ne? Das ist dieses wirklich krasse Handwerk, was da auch in jeder Pore steckt. Von dem her, du, ich bin da raus und hab mir echt gedacht, boah, okay. Da denkt man sich so, man hat irgendwie 20 Jahre so ein bisschen Kulturarbeit gemacht, aber das ist wirklich eine ganz, ganz andere Bank. Das ist ein ganz anderes Level nochmal. Da kann man auf jeden Fall sich ja, ein bisschen inspirieren lassen und mir hat es echt eine Motivation gegeben, da weiter am Ball zu bleiben.
Ich muss mir das Buch auf jeden Fall auch noch holen.
Sehr zu empfehlen. Ich meine, ist vielleicht jetzt nicht so das typische Mainstream-Graffiti-Buch, muss man jetzt auch klar dazu sagen. Also erstmal ist es natürlich sehr umfangreich. A, B, ist es sehr inhaltsschwer und ist es auch schwer. Es wiegt irgendwie 4,5 Kilo oder so. Und es enthält halt auch viele Fotos, die so eher einen historischen Bezug haben, so frühe Tags, früher eher politische Graffiti und so. Also du hast jetzt nicht die Best of Dime Walls nur oder so, weißt du? Oder die Best of, keine Ahnung, oben Productions. Also es sind schon viele Dinger drin, so wo du siehst, die haben halt einen historischen Bezug. Es ist wichtig, dass man die zeigt und dass man auch das erklärt so. Es ist einfach ein richtiges Geschichtsbuch und das ist wirklich etwas, was ich in dieser Form noch nicht gesehen habe in Deutschland. Und das muss man echt mal hervorheben. An der Stelle immer dicke Props. Unser Gast oben hat es ja layoutet, was ja auch echt eine harte Pain ist, so ein fettes Buch zu layouten.
4 Jahre hat er gesagt, glaube ich, ne?
Saß ja, er dran. Mann, ey, boah, krass,
krass.
Er hat mir dann auch off the record so ein bisschen nochmal ein paar Insider-Views gegeben, wie das so wirklich war, ne? Also wie dann da echt über einzelne Seiten diskutiert wurde und so. Also das ist einfach wow. Ich meine, klar, unser Podcast hat uns auch schon einiges an Arbeit gemacht, aber das steht halt trotzdem natürlich in keinem Verhältnis dazu. So ein Kompendium des Hamburger Graffiti zu machen. Und es war ja nicht mal allumfassend auf sozusagen die gesamten Epochen gesehen, sondern nur für einen bestimmten Zeitstrahlabschnitt. Also von dem her, wer weiß, vielleicht kommt da noch Teil 2 raus. Mhm. Wahrscheinlich dann 6 Kilo schwer und mit 1354 Seiten oder so. Man wird sehen. Auf jeden Fall an der Stelle dicke Props an Master Ohm. Es war mir eine Ehre. Ich bin auch echt stolz drauf, mit ihm in der Crew zu sein. Das ist natürlich auch echt geil, geil, geil. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Arbeitsethik, eine Arbeitsmoral, die für mich beeindruckend ist. Mhm. Also geil.
Und trotz dieser Arbeitsethik und trotz 30 Jahren, die er schon diesen Namen malt, erzählt er das, was irgendwie alle erzählen, dass es voll die Pain für ihn ist, Farben zu picken für so ein Piece und sich da irgendwie das richtige Farbkonzept oder Farbschema zusammenzustellen. Das höre ich immer wieder. Also ich kenne fast keinen, der da irgendwie Bock drauf hat und ich kenne fast keinen, der da von sich behaupten würde, hat ein Händchen für, sondern die meisten unserer Gäste erzählen das eigentlich. Warum ist das so? Man müsste doch erwarten können, dass, also klar, man hat dann seine Standards, wo man weiß, die funktionieren, die hat man schon ein paar Mal gemalt irgendwie bei.
Ich glaube, das ist die eigentliche Pain. Das ist die Pain. Die Pain sind die Standards, weil du halt immer da hingreifst und weil du dir denkst, okay. Und wenn du dann diesen Wellnessbereich der Standards verlässt und mal in andere Regionen pickst, dann ist es halt eigentlich fast schon mal safe so, dass du ins Grübeln kommst oder denkst, geht das wirklich? Und gehe ich vielleicht doch wieder so auf die Sure-Shots? Und also das ist das, was es halt echt mühsam macht. Ich meine, mittlerweile gibt es ja ziemlich coole Apps, wo du dir Farbkombinationen vorschlagen lassen kannst und so. Das ist schon ganz nett, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja trotzdem so, dass die Quantitätsverteilung der Farbe in dem Bild ja auch entscheidend ist. Also es macht einen Unterschied, ob du die Wand gelb streichst oder ob du halt nur einen Teil deines Bildes irgendwie gelb machst oder ob du sich der Charakter hat eine gelbe Mütze oder so. Ja. Das macht natürlich einen Unterschied, in welcher Dimension Farben vorkommen. Und dieses Austarieren, dieses Ausbalancieren, das ist die große Kunst. Und das macht er richtig geil, Mann. Mhm. Richtig geil. Und ich fand es wirklich schockierend zu hören, dass diese Anus-Paco-Ohm-Produktionen damals dann zum Teil wirklich sehr spontan entstanden sind. Wir haben in der Gallery übrigens, by the way, schaut euch die Gallery an der Stelle mal bitte, bitte an. Ja, weil ich meine, du musst dir diese Bilder angucken, wenn du das hörst. Da waren echt Brecher drin, aber hallo, ja. Also auch von den Farbkombos, auch von den Kompositionen, von den Layouts. Wow. Also echt heftig, Mann.
Ja, ihr habt's gehört, liebe HörerInnen. Also am besten mal auf www.wdl.rocks gehen und die geile Gallery mit den ganzen nicen Shots, die uns Mr. Ohm hier für unsere Podcast zur Verfügung gestellt hat, auschecken. Eine Playlist hat er natürlich auch gemacht mit ganz viel Mucke drin. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben.
Hast du die Playlist mal angeguckt? Ja. Also an der Stelle, ja, nach 43 Folgen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich in den 43 Folgen oft die Playlist kommentiert habe. Ich glaube nicht. Aber an der Stelle würde ich jetzt mal kurz einen Kommentar droppen. Okay. Also ich würde sagen, ich bin bei 91,5% Matching oder so. Also ich finde es mega. Ich feiere die
Playlist. Ich habe mich auch drin wiederentdeckt, auf jeden Fall.
Übrigens auch an der Stelle die Monophonics, ne? Die hat er mir empfohlen und ich bin so hängen geblieben drauf. Mhm. Also es ist so eine geile Band. Immer kurz Schleichwerbung. Also ein sensationelles Album, was da jetzt auch aktuell ist, relativ aktuell. Von dem her, schaut euch auch die Playlist an, hört mal rein. Es gibt vieles zu sehen, es gibt vieles nachzuhören in unserer großen Datenbank der Shows. Mhm. Also auch da haben wir ja schon Hamburger Kandidaten gehabt übrigens. Kannst dich noch daran erinnern, ne?
Auf jeden Fall.
Tasek,
ja,
by the
ja,
way.
Oh, ne? Knaller. Und an der Stelle, was mir auch natürlich sofort in den Kopf kommt, weil ich danach auch angefangen habe, aus meinem Farbschema F auszubrechen. Die Charu-Folge, in der er uns auch erzählt hat, dass eben auch gedeckte Farben mit rein müssen, damit die anderen richtig knallen. Das war auch so eine Folge, wo ich das erste Mal so ein bisschen gedacht habe, okay, ich muss da auch ausbrechen. Und seitdem versuche ich das auch. Da habe ich auch viel mitgenommen. Fällt mir gerade so ein.
Mhm. Ja, also ich finde, die Folge ist eine wirklich sehr schöne Ergänzung zu den vielen Folgen, die bei uns schon im Archiv schlummern. Und ich würde sagen, so die drei wichtigsten Hashtags, die ich jetzt mal mitnehmen würde, wäre Hashtag Handwerk, Hashtag Action speaks louder than words,
mhm,
und Hashtag, mhm, wie ist es so schön gesagt, Yoda?
Der Yoda der Serifen. Aber das habe ja nicht ich gesagt, das hat er gesagt. Weil ich finde, stell mir da so einen Nutty Professor vor, der in seinem Style Lab irgendwie im Basement rumforscht, ja, und ja, mit gedeckten und anderen Farben neue Farbkombis auspackt.
Ich kann es kaum erwarten, eure Feedbacks zu hören. Also schreibt uns gerne, wie immer, auf www.wdl.rocks könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns auf Insta schreiben. Ihr könnt uns auch gerne mal ein Rating dalassen. Und da freuen wir uns natürlich,
auf wenn jeden
wir ein bisschen
Fall
Kommentare hören. An der Stelle.
Ja, lass mal was hören.
Runde Nummer, oder?
Definitiv. Bleibt eigentlich nur noch die Frage zu klären für mich, warum du als absoluter Comic, absolutes Comic-Lexikon und Comic-Nerd nicht sofort den Namen Alfred E. Neumann wie aus der Pistole geschossen hast. Hast du das nicht gelesen? Mad Comics? Da war ich auch direkt drin. Das waren so geile Comics, Spionen und was es da alles gab. Diese
du weißt ja, ne, also auch als Nerd muss man mal zu seinen Lücken stehen, ja. Und tatsächlich war ich mehr der Kandidat für U-Comics. Mhm. Also das war so geil, das, wo ich hingegriffen habe damals, über meinen Bruder natürlich, ja, so, der war derjenige, der das dann auch schon legal kaufen durfte und so, oder Schwermetall oder so. Mad habe ich tatsächlich irgendwie links liegen lassen. Ich weiß aber auch nicht warum, weil irgendwie fand ich schon appealing, ne? Es waren ja auch coole Dinger drin, so.
Also Mad war bei mir viel früher. Ich hatte wirklich alle Bände und danach kamen dann erst so U-Comics und der ganze andere Kram, so, das war so für mich der Einstieg, glaube ich, so ein bisschen, weil es halt noch diesen, ja, kindlichen Fäkalhumor hat teilweise, so, das findest du halt mit 13 lustig teilweise, aber ein paar von diesen Comics, wie gesagt, Spion und Spionen sind bis heute Classic Shit, auf jeden Fall.
Hey, wir sollten mal ein Konzept malen, oder? Wir beide.
Oh, yeah.
Spy where the Spy?
Ja, bin dabei. Gab's auch schon ein, zwei Mal. Ich erinnere mich an ein, zwei Wände, dunkel. Immer wieder mal haben das mal Menschen gemacht. Haben auch immer diese Bomben, ne?
Ja.
Ja,
cool.
Explodieren. Ja, das machen wir. Geil.
Jetzt haben wir ein Date.
Ist eingeloggt.
Cool.
Fett. So.
Also, mein Bester.
Deswegen, ihr hört's da draußen, wir müssen leider weg. Wir haben jetzt ein Date und müssen unsere Spion- und Spionwand planen. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Guckt auf jeden Fall auf die Blogpage, zieht euch den ganzen geilen Scheiß rein und seid nächstes Mal wieder mit dabei.
Wenn ihr noch einen Tipp braucht, wie ihr richtig runterkommt, versucht's mal mit Bomben.
Yeah. Cool. Das war's von uns. Wir sind raus. Peace.
Peace.